PPR, Superflex, Titan Premium, Amari Rodgers oder Danny Gray?
Danny Gray.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir?
Ja, soweit so gut, ne? endlich wieder Football.
yes, stimmt. Wir begnügen uns zwar, wir müssen uns noch mit Preseason begnügen, aber es ist besser als nichts.
So ist es.
Es gibt wieder News zu besprechen und so weiter. Es passiert ein bisschen was. Die saure Gurkenzeit ist wirklich vorbei jetzt. Ach, es macht auf jeden Fall Spaß. Und es ist nur noch eine gute Woche, dann ist College Football wirklich live.
Ja, Wahnsinn. Zeit.
Das vergeht. Ist halt auch richtig geil. Ja. Das ist richtig geil. Auch wenn am 27. August jetzt noch nicht die absoluten Kracherspiele auf uns warten oder die großen Teams auf uns warten, ich bin trotzdem heiß. Und dann spätestens die Woche drauf, da wird es dann richtig heiß, habe ich schon gesehen. Da spielt unter anderem Notre Dame gegen Ohio State. Und ich würde sagen, das ist so ein Matchup, auf das freue ich mich richtig. Und bin sehr gespannt, wie die beiden Teams in ihre jeweilige Saison starten.
Ja, auf jeden Fall. Hype, ne? Also College Football immer. Ja, ich werde dieses Jahr wahrscheinlich den Start von College Football werde ich wohl verpassen, weil ich dann in Prag bin. Aber ja, mal gucken. Dann starten wir später rein.
Ja. Alles klar. Gut, passt. Ist in Ordnung, wir warten ab. Ich denke, da werden wir auch das ein oder andere dann zum Diskutieren haben. Jetzt fokussieren wir uns aber erstmal hier natürlich nur auf die NFL, haben heute ein bisschen Camp-Stories dabei, beziehungsweise gemischt mit auch den Preseason-Takeaways von Woche 1. Und dann haben wir noch eine ganze Menge Hörer-Trades im Sackel. Ich glaube, es sind 9 Stück, die wir jetzt heute besprechen. Ja. Das heißt, freut euch auf eine abwechslungsreiche Folge. Und ich bin gespannt, ob das ein oder andere Inspirierende dabei ist für die nächsten 1-2 Wochen, die ihr auch in eurer Liga machen könnt. Es geht ja los mit Redraft-Season, Phil. Wie viel Redraft-Ligen spielst du eigentlich dieses Jahr?
Puh, mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall die Downset-Talk-Bundesliga wieder spielen. Dann die JIT-Champions League habe ich mich ja auch wieder qualifiziert.
Ja, stimmt. Ja.
Also das sind jetzt, ich sag mal, die beiden, die auf jeden Fall anstehen. Dann mal gucken, eventuell werde ich mich dann kurzfristig nochmal zu einer hinreißen lassen. Mal sehen, wenn was Interessantes kommt. Könnte das schon sein. Ja. Und dann haben wir ja noch unsere Keeper-Liga mit der Ostfriesen-Liga.
Ja.
Und Grüße an die Jungs, ne, wer zuhört. Und da werden wir dann wieder auch live draften, also in real. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ja.
Nee. Sehr geil. Wer sind deine Keeper? Steht da die Entscheidung
schon? Nee, das steht noch nicht, aber ich denke mal, Jamar Chase für Runde 8 sollte, glaube ich, ein No-Brainer sein.
Den kann man nehmen.
Ich habe, glaube ich, noch Cam Akers vom Waiver Wire, also den quasi für, ich glaube, eine 11. oder 12. Runde würde noch gehen, in Frage kommen. Und ich glaube, Javonte Williams habe ich auch noch relativ billig, irgendwie, ich weiß gar nicht, 6. Runde oder sowas. Also ich kann nur 2 keepen, ist eigentlich mein Problem dieses Jahr. Und dementsprechend, da muss ich mir noch eingängige Gedanken machen, wen ich da dann tatsächlich keepe. Das wird spannend werden.
Ja, da bist du auf jeden Fall schon ein heißer Anwärter dieses Jahr. Natürlich also ein paar Cheatcodes schon wieder im Team drin. Das ist natürlich schon auch ganz, finde ich schon auch ganz spannend für so, also Keeper-Ding. Vielleicht fange ich doch irgendwie mal was an. Vor allem, weil das so deutlich cooler ist mit dem, dass du halt die Runden behältst. Ich habe einmal eine Keeper-Liga gespielt. Da war es einfach, du konntest sogar 4 Spieler keepen, war aber auch noch mit einem kleinen IDP-Anteil dabei, einer davon musste IDP sein. Und dann waren es aber einfach die ersten 4 Picks, die man gemacht hat, völlig egal, wann man quasi die im Jahr davor gedraftet hat. Und okay. Das hat halt schon, finde ich, ich fand das damals dann irgendwie halt ein bisschen, also ich fand es damals schon mal cool, weil es das erste war, was ich gemacht habe, was quasi so ein bisschen Richtung Dynasty ging, dass man auch sein Team aufgebaut hat länger. Aber es war halt trotzdem bei weitem nicht so geil, wie das halt jetzt bei richtigen Keeper-Ligen ist, wo dieser Strategieaspekt nochmal mehr dazukommt.
Ja, finde ich auch. Also das ist für mich auch für eine Keeper League echt, echt spannend. Ja, also ich habe jetzt gerade hier nochmal, das ist eine Superflex-Liga und ich könnte auch noch Justin Herbert für 3-2, also für die dritte Runde oder Jalen Hurts für die fünfte Runde. Also Javonte Williams, siebte Runde, also das sind schon echt ein paar, oder diese vier Spieler sind wohl, aber Jamar Chase in Runde 8 muss man eigentlich, glaube ich, nehmen.
Ja, den musst du nehmen, den musst du nehmen.
Ja, das wird... Das
wahrscheinlich würde ich Hurts noch dazu nehmen, aus dem ersten Gefühl raus, muss ich sagen.
Ja, Javonte Runde 7, Herbert Runde 3, naja. Kommt ein bisschen wo die Draft-Position dann sein wird, denke ich auch.
Stimmt, ja,
das klar. Das spielt dann auch noch eine Rolle, ne? Ja.
Heißer Scheiß. Sehr cool. Gut, das dazu. Ich würde sagen, dann gehen wir über in unser nächstes Standardsegment hier. Phil, mach mal ein bisschen Werbung für uns. Wo kann man uns folgen?
Ja, ihr könnt uns wie immer auf Twitter folgen, @DynastyFlo mit PH, dir @49erFlo, mir @Phil81190 und joint unserem Discord-Channel, findet ihr in der Folgenbeschreibung verlinkt. Dann bewertet uns auch gerne auf den einschlägigen Portalen, wo ihr euren Podcast hört und wo ihr bewerten könnt. Und gebt uns gerne Feedback und unterstützt uns auch gerne monetär, Flo. Wie kann man das machen?
Patreon.com/DynastyFlow oder paypal.me/DynastyFlow. Spenden natürlich hier immer sehr, sehr gern gesehen. Und ja, freuen wir uns sehr. Danke an alle, die das in der Vergangenheit getan haben und monatlich tun. Macht es uns natürlich noch schöner, das Ganze hier. Genau, das dazu. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal über zum ersten oder zu unserem ersten Thema. So ein bisschen Camp News / Preseason Woche 1. Was haben wir denn für Highlights gesehen? Was für Spieler sind da erstmal aufgefallen? Oder was für Takeaways nehmen wir da auch mit? Das muss ja gar nicht unbedingt an den Stats liegen, die Spieler auflegen. Gerade in der Preseason ist ja auch viel einfach nur Fokus darauf, wer spielt mit den Startern, wer kommt eben gerade nur am Anfang aufs Feld mit dem Starting Quarterback, wer geht dann runter, wer legt die Stats ganz einfach nur im vierten Viertel auf. Und so weiter und so fort. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen einordnen und sprechen über ein paar Spieler. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Risern an der letzten, ein, zwei Wochen. Und du hast ein paar echt hier quasi Namen rausgesucht, die, ich würde jetzt nicht sagen, die sind jetzt nicht alle am Waiver Wire zwangsläufig verfügbar. Dann, es kommt dann ganz drauf an, auf die Tiefe eurer Dynasty-Liga natürlich. Und zwei, drei sind hier aber definitiv drin. Die sind in den allermeisten Ligen noch verfügbar. Und ich würde sagen, wir starten mal mit der Nummer 1 auf deiner Liste, Lance McCutcheon, Wide Receiver der LA Rams, und der Mann ist ein undrafted Free Agent dieses Jahr gewesen, und ja, der hat irgendwie, glaube ich, 100 Yards und 2 Touchdowns im ersten Preseason-Spiel aufgelegt. Was möchtest du denn zu ihm sagen, oder kannst du uns noch ein bisschen mehr zu ihm sagen, neben den puren Stats?
Ja, also der hat erstmal einen ganz guten Eindruck gemacht, natürlich nicht zuletzt wegen der Stats, muss man schon sagen, der hat da eben die Rolle dann übernommen, aber die Maße haben mir auch ganz gut gefallen, also der ist ich muss es mir jetzt auch nochmal
6'2", 207, ich habe selber nachgeschaut vorher gleich.
Siehste. Ja, genau, und der sah eigentlich ganz nett aus, ne? Man muss sagen, für mich, ich habe das jetzt hier mal, also ich habe mir so ein paar Notizen, wenn ich mir die Spiele angeguckt habe und so gemacht, und der ist halt rausgestochen, was auch immer das wert ist in Preseason Woche 1, ne? Ich meine, wie viele Preseason Stars gab es schon, die danach keinen einzigen Snap gespielt haben. Wenn man eine tiefe Liga hat und man hat jetzt irgendwo noch Le'Veon Bell hinten auf dem Roster oder solche Kandidaten, dann kann man ihn dafür mal aufnehmen. Das ist so, ich habe ihn selber auch in 3 Ligen oder sowas aufgenommen, also jetzt auch nicht überall, aber wenn man den Platz hat, dann kann man das schon mal machen.
Die Montana State Bobcats, in welcher Division oder was auch immer spielen die überhaupt? Ich habe da gar nicht, also ich habe vorher mal auf die Schnelle gesucht, ich habe es nicht gefunden. Sagen sie dir irgendwas?
Ich Ich überlege gerade, ob ich die schon mal in einem Zusammenhang mit irgendeinem Spieler gehört habe. Aber
Es ist halt, der
NCAA.
Schedule jetzt, der Schedule hier jetzt, die spielen gegen McNeese, Morehead State, gut, dann immerhin Oregon State, die
Ja.
glaube ich, also sagen einem schon was, aber das ist halt dann so ein Ding, wo Oregon State einfach wieder drüber läuft, drüber mäht. Ansonsten ist das halt wirklich so gar nichts. Deswegen, also da ist er auf jeden Fall, da hat er gespielt, da hat er seine College-Karriere verbracht.
Ja, also das ist genau, also das ist Division One, ne? Das ist FCS müsste das sein. Bin ja auch gerade ein bisschen
Okay.
geguckt, Montana
Crazy.
State.
Ja.
Ja, genau, also
Ich werde.
ja, ist wie gesagt, ist da in der Range. Also ist jetzt, ich sag mal, immerhin auf dem gleichen Level, auf dem auch Trey Lance oder Christian Watson gespielt haben, ne?
Ja,
Muss man
ja,
auch sagen.
ja. Genau, ich werde mal, ich bin mal gespannt, ich muss mal gucken, was er im letzten Jahr irgendwie geliefert hat. Ich sehe hier nur, der hat halt seine Karriere mit. Ich meine, das ist jetzt also Spieler, der 4 Jahre gemacht hat, auf den ersten Blick nicht viel, aber ich muss mir echt den Breakdown nochmal anschauen. Er hatte 1700 Yards und 13 Touchdowns. Das haut einen jetzt nicht vom Hocker, aber man hat ja auch keine Ahnung. Vielleicht werfen die halt auch im Jahr nur für 1000 Yards, ne? Das kann halt auch sein. Das weißt du nie bei solchen Colleges. Daher mal gucken. Ich werde mal noch schauen. Das werde ich vielleicht dann noch in meinem Discord posten als unter Sleeper oder so. Vielleicht haben wir ja da irgendeine Kategorie oder einfach nur Spieler und Lance McCutcheon nochmal seine College-Karriere Revue passieren lassen.
Ja, das ist
Der
richtig. Also
nächste Spieler.
er war da auf jeden Fall im letzten Jahr, ich habe jetzt gerade mir das mal aufgerufen, er war auf jeden Fall im letzten Jahr klarer Receiving Leader mit 63 Reception, 1219 Yards, 19 Yards per Reception und 9 Touchdowns. Also der hat da schon ordentlich abgerissen. Und ja, also wenn ich jetzt hier gerade kurz im Kopf überschlage, die haben auch nur so für 2600, 2700 Yards geworfen und er hat, wie gesagt, 1200 davon gefangen. Also sind schon so rund 40% der Receiving Yards, für die er da verantwortlich war letztes Jahr.
Weißt du was? Mir kommt's gerade, weil ich habe das natürlich einfach nur gegoogelt, so Lance McCutcheon Stats, und dann sieht man, dann hat's halt Google ausgespuckt, so 94 Catches, 1700 Yards. Es könnte natürlich sein, dass das die Beschreibung von ihm vor seinem Senior Year war.
Okay,
Weißt du, also die
ja.
einfach auf der MSU Website hinterlegt war, und das heißt, dann wären es ja zusammen doch 3000 Yards auch in der ganzen Karriere gewesen, was dann schon wieder deutlich mehr ist. Also von dem her, ja. Kann gut sein, dass Lance McCutcheon einfach hier deutlich talentierter ist als das, was er am College zeigen durfte. Also da ein bisschen, ja, auf einem zu schlechten Level unterwegs war.
Ja,
Who knows?
das wollte ich gerade sagen, das
Wir schauen
wird sich
das mal.
zeigen.
Auf jeden Fall einfach mal im Auge behalten, den Mann. Das reicht ja schon.
Ja, jetzt muss ich gerade kurz. Nee, alles in. Oder? Moment mal. Sekunde, ich bin. Nein, alles in Ordnung. Also, genau. Der. Ja, er hat,
Lance
obwohl
McCutcheon
es
ist im
scheint
Fokus.
wirklich richtig zu sein. Gut, das 2019er Jahr ist, oder das 2020er Jahr ist ja in der Division mehr oder weniger flach
Covid, ja.
gefallen, ne? Also der hatte jetzt die
Ja.
Jahre davor, hatte jetzt jeweils nur 13 oder 15 Receptions, aber wie gesagt,
Ja.
die Saison letztes Jahr war halt richtig gut.
Sehr gut. Dann den nächsten Kandidaten, den wir hier auf der Liste haben. Auch ein ja, ein tiefer Sleeper, Shemar Bridges, Wide Receiver von den Baltimore Ravens. Er ist ja auch 6'3, er ist 6'3 groß und 207 Pfund schwer, also recht ähnliche Maße zu Lance McCutcheon. Der Typ, also ich schaue gerade seine athletischen Werte an, die sind jetzt halt nicht unbedingt das Wahre. Ja, da war er jetzt eher schwach unterwegs, aber wir wissen ja auch, Receiver können gut sein, auch wenn sie nicht besonders athletisch sind. Er war erst beim Tusculum College und dann bei Fort Valley State. Und hier sehe
Ja.
ich die Stats, die sind wirklich nicht besonders. Ja, die springen einen jetzt nicht direkt an auf den ersten Blick, aber ja, er hat auch sehr wenig gespielt im College, das muss man halt dazu sagen. Da war da schon relativ gut, aber ja, gegen die Competition, das kann man einfach wirklich nicht wirklich gewichten oder irgendwie einordnen. Was hat dir denn ansonsten einfach jetzt so an ihm gefallen, neben dem offensichtlichen, den Maßen?
Ja, genau, die Maße, sah ganz gut aus in dem Preseason-Game. Und bei ihm vor allen Dingen, ich sag mal, die Opportunity, ne? Wenn er sich irgendwie herausspielen kann in der Preseason, Baltimore hat ja niemanden außer Bateman und Andrews natürlich, ne? Genau. Aber ja, ja. So, also ich sag mal, diese dritte Wide Receiver Rolle, natürlich die Prime Kandidaten für die Rolle sind Prochet und Duvernay, aber wer weiß?
Tylan Wallace,
genau. Ja, schön ja. Wär's, ne? Ja. ich mochte ihn vorm Draft, aber ja. Who knows? Also das ist auch für mich so einer, ne, den kann man mal aufnehmen und kann sich mal die Preseason anschauen. Vielleicht entsteht sowas wie Hype über die Wochen. Vielleicht kann ich ihn dann schon für einen Viertrunden- oder Drittrunden-Pick verkaufen, wenn der Hype da ist. Das würde ich auch immer machen bei solchen Spielern.
Ja.
Und wenn es dann nachher nichts ist, dann cutte ich ihn halt wieder. Wie gesagt, das ist ein Spieler für diepe Roster. Also den setze ich mir nicht auf die Bank, wenn ich 8 Starter und 12 Bankplätze habe in der Dynasty. Ja. Dann ist das nichts. Aber vielleicht, wenn einer eine 14er oder 16er Liga, haben wir jetzt ja häufiger auch mal gehabt, wenn die vielleicht mit tiefen Bänken spielen, da kann man ihn auf jeden Fall mal aufnehmen und da hinten auf die Bank setzen. Ja.
Genau. Bevor man den völlig irrelevanten 7-Jahres-Tight-End quasi nimmt, der wie jedes Jahr seine 6 Points per Game auflegt.
Ja, genau.
Genau.
Oder irgendeinen dritten Tight-End oder sowas. Das würde ich auch nicht machen. Also bevor ich dann Max Williams oder einen, keine Ahnung, einen Kobe Parkinson oder solche Spieler habe, dann lieber sowas.
Ja. Dann lieber ihn. Okay, gut. Das jetzt so mal ein bisschen die ganz tiefen Sleeper, die hier gestiegen sind, deren Aktien gestiegen sind in der ersten Woche. Dann jemand, den haben wir durchaus auch im Zuge der Rookie-Drafts beleuchtet. Drittrunden-Pick in San Francisco. Danny Gray, ich habe ihn noch in die Eingangsfrage der heutigen Folge aufgenommen. Der ist natürlich aufgefallen, da einfach eine tiefe Bombe von Trey Lance gefangen hat. Gibt auch über aus dem Training Camp raus ein paar Highlights. Trey Lance hat halt einen ganz anderen Arm, als es Jimmy Garoppolo hatte, und daher sieht das Passing Game der Niners mit Sicherheit etwas anders aus im nächsten Jahr. Danny Gray kann da halt ganz gut reinpassen. Ich denke, deswegen kann man ihn hier einfach als Riser innerhalb der letzten Woche mit reinnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Und also du hast es gesagt, Lance hat einen anderen Arm. Vielleicht kann so ein Spieler wie er das Passing-Game halt öffnen. Und auch wenn diese Rolle wahrscheinlich erstmal Ayuk vorbehalten sein sollte, aber one injury away dann, auch eher natürlich ein Spieler, den ich mir auf Taxi-Spot setze oder in tiefen Ligen im Roster habe. Ne? Ich würde jetzt für den auch nichts ausgeben. Bin ich auch ehrlich, aber nichtsdestotrotz, man sollte ihn zumindest irgendwo ganz hinten auf dem Zell haben.
Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, dass er keiner ist, der im Moment am Waiver rumliegt. Wahrscheinlich. Nee. Also der ist ja schon sehr oft dritte, vierte Runde gegangen in den Rookie-Drafts. Man kann es einfach mal beobachten, ein bisschen. Ich persönlich würde noch nicht, eben auch nicht dazu raten, hier einen Drittrunden-Pick auszugeben, um ihn zu kaufen. Aber ja, und für eine vierte Runde wird es wahrscheinlich auch schwer, ihn halt zu kriegen, weil das hat der andere bezahlt. Warum soll er ihn jetzt verkaufen, wo es ein bisschen positive News gibt oder positive Szenen gibt? Einfach ein Spieler, den man wirklich im Auge behalten kann. Könnte ein ganz guter Fit sein zu Trey Lance, aber ich habe da große Volume-Concerns trotz dessen. Und was seine Schwächen als Prospect waren, haben wir ja einfach auch erläutert. Der Typ ist irgendwie halt, also klar, war sowieso ein Senior, oder kein Early Declare, und er wiegt halt zu wenig. Irgendwie ist halt schon ein bisschen, ich weiß nicht. Ich glaube einfach noch nicht so recht dran.
Nein.
In der NFL. Für Fantasy-Relevanz.
Ich bin auch, wie gesagt, ganz vorsichtig optimistisch.
Genau.
Eher vielleicht was, wie gesagt, auch wieder für tiefe Ligen oder Bestball Dynasty Ligen, wo du auch vielleicht viele Bankplätze hast. Da könnte er mal, wie gesagt, wenn mal ein Ayuk ausfällt oder sowas, vielleicht so zwei relevante Spiele oder so haben diese Saison, das würde ich ihm schon zutrauen.
Ja, Ja, und einfach auch so ein, als Throw-in in einem Deal mal
Ja,
fordern.
genau.
Kann man machen. Wenn man da eben noch, wenn man als Rebuilder unterwegs ist, holt euch Danny Gray einfach noch als, als kleines Puzzleteil dazu,
Genau.
wenn der andere keinen Drittrunden-Pick mehr geben will.
Richtig.
Gut, der nächste, und das ist gleich der, der zweite Teil der Eingangsfrage, Amari Rodgers bei den Packers. Da ist das Wide Receiver Core weit offen, natürlich. Also wir haben letzte Woche schon über Romeo Dubs gesprochen, den, der eine ganze Menge Camp-Hype bekommen hat. Amari Rodgers, sagen wir so, hast du ihn noch nicht aufgegeben nach dem sehr enttäuschenden letzten Jahr?
Ja, hatte ich eigentlich schon. Aber unter den Voraussetzungen muss man ihn vielleicht mal im Auge haben. Also, er hatte jetzt auch einen Carry bekommen, tatsächlich in dem Spiel und gegen San Francisco. Und ja, man weiß es nicht. Also vielleicht kann der ja nochmal eine Rolle spielen. Sie haben ihn immerhin, ich glaube, in der zweiten Runde oder dritten Runde gedraftet. Also relativ hoch.
Ich glaube sogar zweite.
Ja, 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 das war, ah, das war irgendwie Ende zweite, Anfang dritte muss das gewesen sein.
Ah, dritte Runde. Dritte Runde war es, ja.
Und ja, also, sie haben halt, wie gesagt, niemanden und im Slot haben sie halt Randall Cobb, der ist auch schon alt und also irgendwas müssen sie sich ja einfallen lassen im, im Passing Game. Sie können nicht alle Bälle nur zu den Running Backs werfen.
Ja, ja, absolut, stimme ich dir zu. Ein bisschen enttäuschend ist es natürlich, dass er in dem Preseason-Spiel jetzt halt unter den Receivern der Packers tatsächlich am meisten Snaps gespielt hat. Und trotzdem halt ja nicht besonders viele, also nicht besonders viel Production geliefert hat. Er hat doch nur zwei Targets bekommen. Das ist halt für so, also wenn du dann schon am meisten Snaps spielst und dann in der Preseason die Targets nicht kriegst, ist das natürlich etwas enttäuschend. Deswegen, ich bin nicht so überzeugt. Ich fände dann fast sogar eher einen Spieler wie Samori Toure da spannender, der auch ein undrafted Rookie Free Agent war. Und den ich tatsächlich der mir immer wieder, wo ich jetzt so in unserem C2C-Startup unterwegs war, der ist mir wegen seiner Leistung in 2021 aufgefallen. Dann wollte ich ihn, dann habe ich mal ein bisschen geguckt, ob ich den vielleicht drafte. Und ja, dann habe ich gedacht, ah, okay, gut, der hat schon declared, ist schon nicht mehr da. Ich dachte, er ist so ein College-Producer, ganz spannend. Und ja, auch so jemand ist in einem, wie gesagt, weit, weit offenen Web-Chart unterwegs, von dem her. Mal sehen, wer sich durchsetzt. Aber irgendwer wird die Targets kriegen. Das ist so.
Ja.
Gut, dann der nächste Mann. Und das ist jetzt tatsächlich eine wirklich spannende Personalie. Und da ist jetzt auch nicht getan, da sind wir jetzt ein bisschen value-wise, finde ich, in einem anderen Segment unterwegs. Sam Howell, Quarterback bei den Commanders. Carson Wentz sieht aus, wie Carson Wentz halt aussieht. Und Sam Howell sieht so aus, wie er halt bei North Carolina immer ausgesehen hat. Auf den ersten Blick. Phil, warum ging Sam Howell jetzt eigentlich nochmal in der fünften Runde vom Board? Haben wir es schon verstanden?
Nee, überhaupt nicht. Also war mein Quarterback 1 ja sogar, Pre-Draft. Ja. Und ja, also ich glaube, er ist also mindestens 3 Runden zu spät gegangen. Und ja. Also, tut mir leid für ihn. Er muss jetzt trotzdem auf eine Wentz-Verletzung hoffen und darauf hoffen, dass Heinicke dann so spielt, wie er eben spielt und dass er eine Chance bekommt. Das ist halt das Problem beim 5-Runden-Pick. Er sah aber auf jeden Fall so aus, als könnte er in der NFL zumindest mal solide sein. Und gerade für Fantasy auch, hat er ihm das Rushing mitgebracht, sah auch da echt, also wie gesagt, es sah aus wie bei Carolina und das war schon nicht verkehrt. Also wenn man da das Debüt zum Beispiel von einem Correll gesehen hat, das war schon haarsträubend. Und wie gesagt, Howell sah eben so aus, als wäre echt, also wenn der ein First-Round-Pick gewesen wäre, hätte man gesagt, oh geil, das hätte Mut gemacht.
Ja. Ich glaube es auch. Natürlich ist auch wieder so ein bisschen das Problem aufgetaucht. Ja, er ist zu anfällig für Pressures oder er kreiert seine Offense halt selbst Pressures. Das ist ihm ja im College auch schon zum Verhängnis geworden. Oder glaube ich, waren sehr viele Pre-Draft-Takes, die ihn halt fallen haben lassen. Das hat sich auch jetzt wieder gezeigt. Da auch einfach nicht zu viel reininterpretieren. Das ist ja trotzdem immer noch so ein Rookie und wir sprechen ja da auch bei den anderen, haben wir auch bei den anderen aus dem letzten Jahr immer drüber gesprochen. Es dauert halt ein bisschen. Was schön ist zu sehen, ist, dass er durchaus Highlight-Würfe kann. Das zeigt er im Training-Camp immer wieder. Das hat er jetzt auch in der Preseason eben gezeigt. Er hat mit 16 Attempts halt immerhin knapp 9 Yards pro Versuch aufgelegt. Und das ist schon ganz, ganz solide einfach gewesen, der Start. Und deswegen, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er im Laufe des Jahres mal eine Chance bekommt. Kommt aber natürlich auch total darauf an, was die Commanders record-wise machen. Wie gut kann die Defense sein, um die Offense auch ein bisschen im Spiel zu halten in manchen Games. Und natürlich auch, was macht Carson Wentz? Wenn der wieder ein bisschen besser aussieht, dann ist das auch wieder eine ganz andere Diskussion. Aber ja, das ist eben sehr offen.
Ich glaube, die einzige Chance für Howell ist wirklich A, Verletzung oder B, wie du gesagt hast, ist ein sehr schlechter Rekord zur Mitte der Saison. wenn die jetzt irgendwie 1-7 ja, stehen oder sowas, dann könnte es sein. Aber ich glaube, solange die irgendwie nur einen einigermaßen brauchbaren Rekord haben, sehe ich da keine Chance. Ist leider so.
Ja. Also ich muss sagen, ich würde Sam Howell nach dem Start jetzt echt ganz gern irgendwo kaufen. Ich weiß aber, dass ich ihn nicht zu dem Preis kaufen werde, für den ihn der Manager jeweils halt verkaufen will.
Ja,
das wird mir zu teuer sein.
Du musst wahrscheinlich, ich sag mal, wenn du Glück hast, kriegst du ihn für einen Third Plus, also plus irgendwie irgendwas anderes noch, vielleicht 2/3, könnte ich mir vorstellen, dass du ihn dafür kriegen kannst. Aber ich denke, viele werden natürlich auch jetzt auf den Second pochen und genau, da muss man einfach Abstand nehmen. Das ist leider so.
Ja, das wäre mir eben auch zu teuer. Man darf nicht vergessen, dass er trotzdem ein Fünftrunden-Pick war, dass er eben trotzdem weit weg davon ist, ein Starter zu sein, dass auch dann, selbst wenn er Starter wird, noch ganz, ganz viel schief gehen kann und so.
Ja.
Also auch nicht zu sehr den Hype-Train jetzt halt abfahren lassen.
Nee, spannend wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Tour habe und will den verkaufen und krieg dafür einen First und dann sage ich, komm, schmeiß mir noch Sam Howell rein. Und dann habe ich für das Paket, so, das wäre für mich so ein Deal, den ich mir für einen Rebuilder dann auch vorstellen könnte.
Ja, und auch, genau, auch das wieder echt so ein Spieler, den hat man einfach im Blick und nutzt ihn in einem Deal, der quasi schon drin ist, oder wenn jemand von euch was kaufen will und ihr seid okay mit dem Deal, dann fordert den einfach als Throw-in. Straight up kaufen wird bei so einem Spieler sehr schwer.
Ja, genau, nur weckt man auch, also oft ist es so, wenn du dann nur für den Spieler anbietest, da weckt man dann auch in dem Sinne schlafende Hunde in dem Moment, denkt er, oh, jetzt will einer den haben, oh, scheint mir doch was wert zu sein, dann muss ich nochmal draufschlagen.
Ja, das ist halt auch wenn es eigentlich ein Quatsch ist, aber so läuft es halt einfach.
Ja.
Gut, dann nächster Spieler, Zay Jones. Steht hier mit drauf und der ist Wide Receiver der Jacksonville Jaguars. Was hat dich denn dazu veranlasst, ihn mit auf die Liste zu nehmen?
Ja, alle Jahre wieder, ne? Zay Jones Hype. Der Wide Receiver 1 in Buffalo, wer sich erinnern kann. ist mir wirklich schwer gefallen, ihn hier aufzuschreiben, aber es sah schon einfach so aus, als wenn er klarer Ex-Receiver bei den Jaguars sein könnte. Ne? Also, die haben nicht wirklich einen Outside-Receiver.
Marvin Jones hat nicht gespielt, oder?
Ja, nee, natürlich
glaube
nicht.
Glaube ich,
natürlich nicht. Also, klar, sie haben Marvin Jones, aber daneben, Marvin Jones ist auch mittlerweile hat die 30 überschritten und sah letztes Jahr jetzt auch nicht mehr so bombastisch aus. Also, hat schon klare, Altersschwäche gezeigt und dementsprechend Zay Jones, das ist wieder kein Spieler, für den ich Unmassen ausgeben würde, aber vielleicht liegt der bei euch noch auf dem Wafer rum, könnte ich mir halt bei Zay Jones tatsächlich schon mal vorstellen und dann würde ich ihn halt schon mal irgendwie also als letzten Bankspieler aufnehmen.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass er so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass er Marvin Jones da verdrängt aus der Rolle. Ich glaube, dass er eher da der Backup ist, ehrlicherweise. Ist halt ein ganz guter Deep Threat, so. für die Jaguars, glaube ich. Hat er einen A-Dot von über 20 Yards jetzt in der Preseason, was schon viel ist bei doch immerhin 4 Targets. Also es war jetzt auch kein Flug, wo du sagst, okay, einfach mal ein, zwei lange Dinger dahin geworfen, sondern hat er auch zwei Catches gemacht. Ich bin gespannt. Hier wirklich auch ganz tiefe Roster, genau, kann man mal aufnehmen. Aber im Großen und Ganzen bin ich dann doch eher, und ich finde, bei Marvin Jones bin ich doch, ich glaube, über Konsensus und auch ein bisschen positiver als du. Der hat letztes Jahr eine ganze Menge Targets gesehen. Klar, die Target-Quality von Trevor Lawrence im letzten Jahr war jetzt überschaubar, aber der wird einen Schritt machen. Und ich glaube, dass Marvin Jones an und für sich noch, hoffe ich, der beste Receiver dort ist, zumindest mal der beste Wide Receiver. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass der durchaus ein bisschen Fantasy-Relevanz hat und man ihn dann auch mal, wenn man eben tief gehen muss in der Flex, wenn man sehr Bye-Week, sehr angeschlagen ist durch Bye-Weeks und Verletzungen, dass man dann Marvin Jones mal aufstellen kann.
Ja, Marvin Jones, boah, mochte ich auch immer, war auch immer eigentlich ein undervalued Player, aber ich glaube einfach, dass er dem Alter Tribut zollen muss. Und sie haben ja auch Zay Jones nicht so viel bezahlt halt. Die haben dem auch relativ viel bezahlt, wollte ich sagen, sorry. Und das, ja, ich weiß es auch nicht. Es kann natürlich auch nachher sein, dass Jacksonville halt richtig eine unterdurchschnittliche Offense ist, wo jeder mal so ein bisschen sieht. Das ist halt auch nicht unvorstellbar. Und dann ist keiner
relevant. Und vielleicht kommt ja doch noch der LaVisca-Breakout. Wobei ich einfach auch immer noch auf den LaVisca-Trade hoffe.
Aber ja, das wäre, glaube ich, das Einzige. Aber du hast da einfach so viele im Prinzip unterdurchschnittliche Spieler oder durchschnittliche Spieler, die alle irgendwo ein paar Targets sehen werden. Ich glaube, in Jacksonville, ja, das wird schwierig, dass da wirklich große Fantasy-Relevanz rauskommt.
Das kann gut sein. Lass mich noch einen Jacksonville-Spieler, der ist hier noch in meinen Risern drin, den nehmen, Evan Engram. Der scheint doch ganz klar der Nummer 1 Receiving Titan zu sein in Jacksonville. Er hat die Snaps mit Trevor Lawrence bekommen. Dan Arnold kam dann aufs Feld, als Trevor Lawrence quasi drunten war. Und das war ein relativ deutliches Zeichen, was dann Evan Engram daraus macht, das müssen wir natürlich sehen. Das kann ich jetzt unmöglich sagen. Er hat durchaus Talent, glaube ich, aber was ist davon jetzt noch übrig einfach? Und das muss man dann einfach beobachten.
Ja, und ich glaube, die größte Frage bei Evan Engram ist immer, wie lange kann er fit bleiben? Ne? Das Klar, ist halt ja, auch ja. Ja, das Problem. Ich glaube, Talent ist unbestritten, wenn er fit ist.
Wenn er fit ist, genau. Gut, das zu Evan Engram. Die nächste Personalie, die wir haben, Anthony Schwartz, auch so ein Kandidat, den ich deswegen rausgeschrieben habe, Wide Receiver bei den Cleveland Browns und ich glaube auch er war im letzten Jahr ein Drittrunden-Pick. Hast du übrigens, jetzt fällt mir gerade ein, Amon-Ra St. Brown dieses Video gesehen, wo er die ganzen Spieler, Receiver auflistet, die vor ihm gegangen sind im letztjährigen Draft?
Nee, habe ich nicht, aber
Ich glaube, es ist Teil von Hard Knocks einfach.
Ah, okay.
Und der Schnipsel ging rum.
Ach so.
Bei Twitter.
Vielleicht aus der zweiten Folge, ne? Dann wahrscheinlich. Die kommt ja erst dann am Freitag.
Kann sein. Hast du die erste schon gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Und, war's gut?
Ja, auf jeden Fall hat es mir besser gefallen als zum Beispiel mit den Cowboys oder sowas. Und doch. Also Dan Campbell ist natürlich so ein Coach, den man sich auch gut angucken kann. Also schon Hand und Fuß und auch Aaron Glenn, der Defensive Coordinator und so, die haben halt schon ein paar Typen, so, das ist halt irgendwie cool. Schon ganz gut. Also kann man sich, also hat mir gut gefallen.
Nice. Gut, jetzt weiß ich nicht, Schwartz. Anthony Schwartz wurde auf jeden Fall aufgelistet von Amon-Ra St. Brown als einer der Receiver, die vor ihm gingen und da dachte ich mir wieder, wow, okay, das war echt ein mieser Fail von den Browns, aber gut, jetzt spielt er da, er durfte gegen die Jaguars auch mit dem ersten Team aufs Feld und war eben mit Deshaun Watson gemeinsam auf dem Feld, ist dann auch runtergekommen, als der runter ist und er hat immerhin bei nur 5 Routen, die er gelaufen ist, 3 Targets gesehen. Das ist erstmal gut. Bei den 3 Targets hat er 2 Drops produziert. Das ist nicht so gut. Also, da ist halt die Frage, was nimmt man da jetzt mit? Für mich überwiegt erstmal das Positive, dass die Opportunity da war, dass er auch gesucht wurde. Was er dann draus macht am Ende, muss man sehen, aber ist jemand, der, glaube ich, durchaus auf Waiver-Wiren zu finden sein wird, könnte man mal aufnehmen, da ja auch bei Cleveland ja die Opportunity irgendwo da ist, da ist Amari Cooper. David Bell ist Gott sei Dank jetzt mittlerweile zurück, aber trotzdem mal sehen, was dann in Cleveland wirklich passiert. Und da wäre die Möglichkeit natürlich da, auf sich aufmerksam zu machen.
Ja, er ist bestimmt der Dummy für die Will Fuller-Rolle. Sobald Will Fuller signed, hat er die Rolle.
Also siehst du Will Fuller da in Cleveland landen?
Kommt auf die Sperre von Watson an. Also hat man, also liest man auch immer wieder, dass Fuller praktisch abwartet, was da passiert. Ja. Und Fuller wird noch ganz, ganz spannend sein, glaube ich. Also ich drafte den relativ häufig in Baseball-Ligen im Moment und ich glaube, der wird irgendwo sein. Und wenn er fit ist, also man hört Dallas, man hört die Browns, wenn Watson nicht so lange gesperrt wird. Man hört, gut, Baltimore wäre halt ein bisschen nicht so toll, also für alle Beteiligten. Aber ja, keine Ahnung, Green Bay war ja auch schon mal so ein Thema. Also mal gucken, also ich glaube, Fuller wird Fantasy-relevant werden.
Wenn er signed, ist er das und ist auch so ein Spieler, den man nur als Throw-in oder in Startups bekommt. Da habe ich ihn gerade in Runde 24 gedraftet. Ja. Aber wenn ich mit vergleichbaren Spielern, die hier gingen, wie Kyren Williams oder Gerald Everett um die Ecke komme und die für Will Fuller straight up anbiete, dann werde ich wahrscheinlich abgeschmettert vom jeweiligen Manager. Ja. Wäre meine Vermutung.
Ja, ist halt so ein Spieler, schwierig, ne? Also, den kriegt, also da ist der Wert halt auch so ungreifbar. Ich habe ihn in der 16. Runde in der 14er Superflex-Liga gedraftet.
Ja.
Ja. Also, ja.
Einfach mitnehmen. Das ist wirklich schönes Upside, das man da bekommt für den schmalen Taler. Hätte er eigentlich in unsere Contender-Buys gehört, fällt mir gerade auf von letzter Woche.
Ja, das ist richtig.
Weil wirklich High-Risk, High-Reward. Oder eigentlich Low-Risk, High-Reward, muss man sagen.
Low-Risk, genau.
Richtig. Dann der nächste Mann. Und der, okay, da sind wir wieder jetzt halt in einem teureren Preisregal unterwegs. Damien Pierce, Running Back der Houston Texans, hatte ein spektakuläres Debüt in der Preseason. War ein super, hat super als Runner auf sich aufmerksam gemacht. Und ist er denn jetzt quasi für dich der klare Starter auch in Houston? Das war ja nicht immer so hundertprozentig sicher.
Ja, sieht so aus, hört man, ne? Also ich würde schon sagen, dass er der Starter ist, aber der wirklich das Workhorse ist, das glaube ich mal nicht, aber es ist ja niemand da. Marlon Mack, seien wir ehrlich, was ist Marlon Mack? Ne? Dann ist gleich noch Burkhead ist noch da und sonst eigentlich nicht viel. Und jetzt hat man auch gehört irgendwie, dass gerade auch das Front Office den Pick wollte und wie auch der Owner und dementsprechend, also Damien Pierce glaube ich schon, dass der viel eingesetzt werden wird und das ist so ein Spieler, den man vielleicht jetzt noch kaufen kann, vielleicht, weiß ich nicht, für gar nicht mal so viel und ihn dann in der Saison dann wieder so Michael Carter-like und Konsorten für einen First vielleicht verkauft kriegt, vielleicht nicht einen 23 First, aber vielleicht einen 24 First. Und das kann man mal probieren.
Spannend. Ich bin da nicht so, ich bin nicht so überzeugt von ihm, glaube ich. Aber wie siehst du denn, wenn ich dich jetzt frage, Damien Pierce oder Brian Robinson?
Pierce.
Aber. Na, schau, ich wäre schon noch bei Robinson.
Ja, okay.
Ehrlicherweise. Den finde ich irgendwie spannender, einfach so vom Prospect her. Aber du hast natürlich recht, die kurzfristige Opportunity ist durchaus da bei Damien Pierce. Und er hat jetzt gezeigt, er ist auf jeden Fall mal ein guter Contact Runner. Wie sehr sich das dann auf natürlich Regular Season übertragen lässt, muss man einfach abwarten. Ist jetzt ein Shot, den man nehmen kann. Ich glaube, wenn ich jetzt einen 23 Second schon einstehen könnte, würde ich das nehmen und mich verabschieden.
Ja gut, das hast du für ihn ausgegeben, ne? Also ein 22 Second.
Genau.
Klar, also das ist schon ein leichtes Upgrade. Ich glaube, bei Pierce würde ich es riskieren. Ich glaube, selbst wenn der jetzt nicht die Riesen-Workload bekommt, kannst du ihn immer noch für einen Second unter der Saison verkaufen. Und wenn er halt die Workload bekommt, kannst du ihn für mehr verkaufen. Also ich bin da schon in, muss ich sagen.
Alles klar. Ein weiterer Spieler, bei dem du sehr in bist, auch schon letztes Jahr warst, Ramondre Stevenson. ein absoluter My-Guy von dir im letzten Jahr, der dann wirklich in einer Scheißsituation gelandet ist, muss man leider sagen, wo einfach ein Crowded Backfield, ja, leider da ist bei den Patriots und selten so, also eigentlich nie unter Belichick so ein Workhorse unterwegs war. Du hast ihn trotzdem hier in deine Riser gepackt. Glaubst du dran, dass er wirklich auch dieses Jahr jetzt eine große Rolle haben kann?
Ja, ich glaube, dass er die James-White-Rolle haben kann. Die trainiert er aktuell auch wohl, so wie man es liest. Und er hat das Skillset, also von den Patriots-Backs ist er derjenige, der das Skillset hat. Die beiden Rookies sind, ich glaube nicht, dass sie eine richtig große Rolle spielen werden. Vielleicht punktuell, aber nicht richtig. Und ich glaube, dass wieder Damien Harris da praktisch der Early-Down-Grinder sein wird. Aber Ramondre hat ja letzte Saison schon Ansätze gezeigt, was er als Runner und Passcatcher machen kann. Ja. Pass Pro war halt so ein bisschen das Problem, da soll er jetzt wohl dran gearbeitet haben. Muss man sehen, aber er ist für mich der einzige Back da, der wirklich diese Rolle spielen kann, ne? Wenn sie nicht wieder irgendwie Brandon Bolden ausgraben oder
sowas. Ja, es gibt ja doch immer wieder, es gibt ja J.J. Taylor noch, der immer in diese Rolle reingeschrieben wird, weil er halt, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das nur passiert, weil er halt, er ist halt 5'5", 185.
Ja. Der kann halt,
Genau. Also natürlich ist das jetzt keiner, den du Early Down reinschickst, aber wenn man sich anschaut, wenn man jetzt halt so seine Stats anschaut, auch so, ein Receiving Back ist ja ein situativ eingesetzter Spieler. Das heißt, wenn ich einen Receiving Back drauf habe, dann wird der immer eher ein bisschen mehr Yards pro gelaufener Route an sich schaffen als ein anderer, der einfach, ja, sage ich mal, jede Route mitläuft, weil er genau dafür dann da ist, um im Third Down dann das neue First Down zu holen. Der Mann hat 0,36 Yards per Route Run gehabt in 2021. Also, ich weiß nicht. Und im Jahr davor 0,4. Also, weißt du, so, das ist kein Receiving Back für mich. Das ist kein Receiving Back. Daher einfach, also, davon will ich auch irgendwo einfach nichts hören, dass J.J. Taylor da der Receiving Back ist. Ich bin da auch ganz klar dabei, dass Ramondre eher diese Rolle sich holen sollte.
Ja, spätestens seit Terry Cohen wird doch jeder undersized Back in diese Rolle reingeschrieben, weil der einfach, die nicht für Early Down Work wirklich taugen und dann muss ja irgendwo eine Rolle gefunden werden. Ich glaube, dass das eher so ein Ding ist, wo die Leute das, ich sag mal, schnell miteinander in Verbindung bringen, aber ich glaube, dass das nicht der Realität entspricht. Besonders da diese Third Down Rolle ja nicht nur Pass Catching ist, sondern auch Pass Pro ist. Und wenn du einfach mega undersized bist, dann ist das halt, du kannst der beste Pass-Protector der Welt sein, aber wenn ein 240, 250 Pfund Linebacker mit voll Speed auf dich zugerannt bekommt, wirst du mit 180 Pfund eigentlich zerstört. Ne? Das ist, also ist einfach, physikalisch allein schon so. Und dementsprechend, also J.J. Taylor, ganz ehrlich, droppt ihn einfach. Das Ding war schon immer durch und ist auch nach wie vor durch.
Sehe ich genauso. Dann haben wir jetzt noch einen zweiten Liebling von dir, den du, glaube ich, auch in vielen Rookie-Drafts dieses Jahr geholt hast. Und final, wir haben letzte Woche noch mit ihm quasi so ein bisschen bei den Fallern gehabt und deswegen gehört er jetzt natürlich auch, wo es positive Camp-Reports gibt, auf jeden Fall jetzt ein bisschen wieder in die Riser hinein. Kenny Pickett klettert das Depth-Chart hoch, er ist wohl schon der zweite Quarterback im Depth-Chart der Steelers, hat auch eine ganz solide Leistung in der Preseason gezeigt, würde ich sagen. Ein bisschen Dink in Dank halt, aber alles in Ordnung. Also war mal ein ganz solides Debüt von ihm. Bringt dir das jetzt irgendwo, hat dir das jetzt, oder siehst du drauf auf Kenny Pickett und sagst, ja Gott sei Dank, das wollte ich jetzt auch von ihm unbedingt sehen, oder warst du sowieso sehr entspannt, was ihn angeht?
Ja, entspannt bin ich, wenn ich auf die Konkurrenz gucke. Entspannt bin ich, wenn ich das Draftkapital sehe. Also man muss, ich glaube letztlich, sie werden sowieso oder so, egal was passiert, wenn sie Mitch Trubisky starten lassen, Week 1. Und ich glaube dann einfach, liegt es ein bisschen an Mitch Trubisky, wann Pickett startet. So, und er wird irgendwann dieses Jahr, denke ich, seine Opportunity bekommen. Und auch natürlich, wenn er eben solche Leistungen abbringt, abliefert, keine großen Fehler macht, muss ich ja Pittsburghs Spielstil in den letzten Jahren zumindest angucken. Vorher, als sie noch diese ganzen Waffen hatten, Big Ben in seiner Prime war was anders, aber die haben ja immer mit dieser Top-Defense praktisch, musste die Offense ja nur durchschnittlich abliefern, um dass sie ein Playoff-Team waren. Ich denke, das wird dieses Jahr auch so sein. Der Quarterback, der ihnen eben diesen Floor gibt, der wird halt auch spielen. Ich glaube, Pickett ist ja eben eigentlich genau das, ne? Jemand, der den Floor bietet. Und für Fantasy ganz interessant, und das fand ich eigentlich am aufschlussreichsten auch an der Leistung, der ist wirklich relativ viel gerusht, ne? Also hat sich da sah auch mobil aus, sodass man schon davon ausgehen kann, dass er zumindest so ein bisschen Rushing mitbringt, was natürlich auch seine Fantasy-Upside dann etwas erhöht. Also das war schon ganz interessant. Das sah gut aus auch.
Das ist gut zu hören. Ich würde dann noch dazu einwerfen, was ich spannend finde. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Dinkin Dunk war das. Sein A-Dot bei 15 Versuchen, 5,5 Yards.
Ja.
Können wir jetzt Diontae Johnson wieder hochgraden, sobald Kenny Pickett startet?
Wir können Najee Harris hochgraden.
Also, ich glaube einfach, man sieht schon, der Typ Quarterback, der er halt ist, und da spricht ja auch erstmal wirklich nichts dagegen. Er sucht seine Targets schon relativ nah an der Line of Scrimmage, gerade in der Short Area, da ist es, wo Kenny Pickett durchaus auch gut aussieht. Und jetzt, daher, ich könnte mir vorstellen, dass es im Prinzip relativ, dass sich die Pittsburgh Offense vielleicht gar nicht so sehr verändert im Vergleich zu dem, was Big Ben am Ende gespielt hat, die letzten 2 Jahre.
Nee,
kann auch sein. Auch Kenny Pickett hat ja damit zu kämpfen, dass die O-Line nach wie vor jetzt keine Top O-Line innerhalb der NFL ist.
Nee, klar, das war aber ja auch von der Offense so gespielt in dem Sinne.
Ja.
Also sie hatten,
ja, genau.
Das war genau so, also er hat praktisch das erfüllt, was sie von ihm erwartet haben in dem Spiel jetzt. Und ich würde das jetzt diesen Auftritt auch nicht, also was so A-Dot und sowas angeht, auch nicht zu hoch aufhängen. Also allgemein die Leistung, die war gut, aber die war jetzt, wie gesagt, auch im Rahmen der Möglichkeiten gut. Das ist natürlich auch schwer, da jetzt zu sagen, wow, du hast jetzt hier die kurzen Pässe. Das sollte eigentlich jeder NFL-Quarterback machen.
Safe.
Absolut. So, er hat halt keine Scheiße gebaut. So, das muss man vielleicht einfach mal sagen, und was wichtig war. Und wird sich zeigen.
Genau, das haben nicht alle Rookie-Quarterbacks so geschafft. Noch ein ganz spannender Spieler, den habe ich auch schon vor, 2 Monaten gefühlt, relativ oft auf meinen Roster geholt. Jalen Warren, Running Back von den Steelers, hat auch einige Snaps gespielt und sah vor allem auch ganz gut aus, finde ich. Auch durchaus im Receiving Game eben aufgefallen. Und daher, ich glaube, wenn man auf den Pittsburgh Backup Running Back irgendwie gehen will und sich da eine Versicherung für Najee holen will, oder halt einfach nur, weil man halt immer auf Handcuff-Suche ist sozusagen für seine Roster. Ich würde meine Aktien, glaube ich, in Jalen Warren investieren statt in Benny Snell.
Ja, einfach mal aufnehmen. Kann sein, also ja. Das ist immer schwierig, auch gerade bei Pittsburgh, ne? Die haben jetzt da auch wieder alle möglichen rumlaufen, und wer dann am Ende wirklich das Roster schafft. Ich meine, Master Teague sah auch ganz solide aus, fand ich. Aber wer dann wirklich das Roster schafft, muss man sehen. Warren war ja auch undrafted, glaube ich, ne? Ja.
Ja, genau. So, das ist ja auch noch McFarland da.
Ja, gut, der war halt auch, also so. Der ist auch seit Jahren nichts Besonderes.
Genau, das stimmt. Ja. So ist das. Aber Warren hat zumindest so Size-mäßig, also Gewicht hat er zumindest, das ist schon mal ganz gut. Genau, kann man einfach nur im Hinterkopf behalten. Ihr könnt ihn auch, ihr müsst ihn ja gar nicht mal aufnehmen. Ihr könnt ihn auch einfach nur, wie macht man, also so mit Sternen markieren, highlighten, favorisieren, wie auch immer in Sleeper. Dann habt ihr ihn in eurer Watchlist drin und ihr vergesst ihn vielleicht einfach nicht, wenn ihr mal wieder so auf der Suche seid, was für Spieler hole ich mir denn noch für den hinteren Teil der Bank ins Roster.
Sag mal, wo wir gerade bei Pittsburgh sind, wer ist eigentlich aktuell der Dynasty Wide Receiver 2 nach George Pickens?
Ja, George Pickens, ich bin nicht dabei bei dem Hype. Das haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Der soll mal irgendwann Tackle brechen, dann bin ich auch vielleicht dabei, ihn hochzuranken.
Du wirst es bereuen, ich sag's dir.
Ich bin gespannt. Billig ist er ja nicht, das muss man halt sagen. Nee. Wenn er billiger wäre, dann kann ich mich hinterher vielleicht wirklich ärgern, aber er war ja schon, also ich meine, ich habe mich an sich zwischen Sky Moore und ihm entschieden. Und da gehe ich noch mit Sky Moore und möchte das noch nicht und bereue das noch nicht. Kann aber sein, dass ich das bereue. Das möchte ich gar nicht ausschließen.
Ja, ich denke, dass du das tun wirst.
Genau, okay, gut. Dann, das waren so ein bisschen unsere Riser der vergangenen Woche. Dann haben wir auch noch ein paar Storylines, die wir verfolgen. Die sehen nicht so gut aus rund um die Spieler und lass uns da vielleicht einen Spieler, den haben wir letzte Woche schon besprochen, Treylon Burks, der hat es auch in unseren, also in deine Werbung oder in das Anteasern auf Twitter bei dir reingeschafft. Ja, jetzt kam die erste Woche Preseason. Und wie viel schlechter ist dein Gefühl, nachdem er jetzt im Prinzip das ganze Spiel gemacht hat für die Titans und nicht mit den anderen Startern quasi runtergenommen wurde nach einer Zeit?
Noch bin ich unbesorgt. Ich glaube einfach, es ist auch manchmal, wenn man gewisse Spieler hat und der eine versteht halt alles schneller, der andere braucht vielleicht ein bisschen länger. Bei Burks ist es halt so, er ist physisch halt, da macht ihm halt keiner was vor. Ich glaube aber einfach, vielleicht braucht er ein bisschen länger, um das Playbook zu kapieren und deswegen geben sie mehr Spielzeit, damit er es kapiert. Das ist so meine Vorstellung, dass das der Fall sein kann. Ich mache mir da aber keine Sorgen. Der wird dominieren, wenn er spielt.
Ja, ich bin hier auch weiterhin bullish. Ich sehe das alles nicht so kritisch. Natürlich muss man es, glaube ich, weiter verfolgen. So ehrlich bin ich dann schon auch. Und also, weil jetzt viele, ich bin auch nochmal rausgegangen und habe geschaut, so, wie sieht denn das Panic-O-Meter bei den jeweiligen Managern aus, in den Ligen, in denen ich Trailer nicht habe. Das sind gar nicht so viele, aber man muss ja trotzdem mal auch gucken, ob ich meinen Trailer und Burks Market Share nochmal erhöhen kann. Und das Panic-O-Meter ist noch ziemlich nahe Null bei den meisten. Und da kommt immer, Jamar Chase war letztes Jahr und so. Und das ist jetzt so die, und ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht eine kleine Overreaction ist, so aufgrund dieser Jamar Chase-Geschichte. Jamar Chase hat in seinem ersten NFL-Spiel dann ein 100-Yard-Game aufgelegt. Und ich muss schon sagen, bei Treylon Burks, ich habe mich ein bisschen davon verabschiedet, dass er sehr früh dominieren wird. Das erwarte ich jetzt halt nicht mehr, nach dem, was ich gesehen habe.
Ich bitte dir einen Second in jeder Liga, wo du Burks hast.
Ja, hundertprozentig. Es ist jetzt kein Dynasty-Take, ja? Ganz wichtig. Ich kaufe ihn ja nach wie vor noch ein und auch nicht zu irgendwelchen Ramschpreisen, sondern ich zahle schon auch noch ein gutes, ich gebe auch noch ein gutes Offer für ihn raus. Aber wie hoch nimmst du ihn denn in Redraft?
Boah, ich glaube so irgendwo.
Bist du da über ADP oder nicht?
Ja. Also okay. Ich nehme ihn jetzt nicht als meinen Wide Receiver 1 unbedingt, aber...
Ja, okay, gut.
Also so
Runde. Mit 5 Running Backs starten.
Runde 6 oder sowas wäre vielleicht schon eine Überlegung wert. Also das sollte auch über ADP sein. Also ADP ist, glaube ich, irgendwie 7, 8 oder so. Ja.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wann er genau geht, aber ich muss schon sagen, ich glaube, ich nehme eher vielleicht ein bisschen Abstand in Redraft oder generell meine Erwartung an 2022 ist halt ein bisschen niedriger. Könnte mir vorstellen, dass es so Javonte-mäßig dann aber auch läuft und wir sagen, okay, wir sehen das Talent, Und wir erwarten einen großen Step in Jahr 2. Und der Value wird über die Offseason, wird trotzdem höher sein im nächsten Jahr in der Offseason, als er diese, also jetzt gerade ist.
Also ich bin ganz ehrlich, die Enttäuschung wäre bei mir schon groß, wenn er nicht abliefert. Also auch im Vergleich zu einem, ja. Also wenn George Pickens 700 Yards hat und Traylon Burks 700 Yards hat, dann muss ich ehrlich sagen, dann wäre ich bei Pickens, würde es mich halt nicht wundern, weil aufgrund der Konkurrenz, aufgrund der Offense und so weiter und so fort. Und dann glaube ich halt, dann werden wir bei Pickens trotzdem eine wertstabile Geschichte sehen und bei Burks, wenn der nur 700 Yards, und das ist ja schon nicht so wenig, hat, werden wir, glaube ich, einen Leistungsverlust oder einen Wertverlust sehen, weil der einfach, er hat niemanden, er hat keine Konkurrenz in Tennessee.
Yeah.
Er hat einen alten Typen mit Achillessehnenriss, er hat einen, keine Ahnung, 5th-Runden-Pick-Slot-Receiver und Nick Westbrook-Ikine. Was ist das? So, also das ist keine Konkurrenz. Weil wenn er da in Jahr 1 nicht abliefert, ganz ehrlich, dann habe ich nicht das Problem damit. Das wäre für mich schon eine herbe Enttäuschung.
Ja, fair. Ich glaube trotzdem, bei 700 Yards wird es auch darauf ankommen, wie sich es übers Jahr verteilt.
Ja.
Ein langsamer Start über die ersten 5-6 Wochen, glaube ich. Ich wollte eigentlich nur darauf raus, alle, die ihn jetzt haben, ihr seid jetzt cool und so, ja, kein Problem, passt schon, entspannt, Jamar Chase 2.0 und so, wollten wir letztes Jahr nicht verkaufen. Dann braucht ihr euch aber auch nicht einscheißen, wenn ihr die ersten 3 Wochen dann nicht liefert.
Doch, macht es. dann kaufe ich ihn von euch in
Second Round. Ja, genau. So. Also das ist, also man darf, genau, und ab wann kommt dann der Punkt, wo man dann concerned ist? Das ist wirklich die große Kunst. Ab wann ist es nicht mehr, Rookie braucht noch ein bisschen, muss noch Playbook lernen und so. Wann ist der Punkt gekommen, wo man sagt, okay, vielleicht ist er halt doch einfach nicht so gut, wie wir uns das erwartet haben. Aber werden wir genau verfolgen und Woche für Woche Updates rund um Traylon Burks ausgeben, wie unser aktueller Stand gerade ist. Genau, so, das dazu. Dann ein zweiter Spieler, bei dem wir extrem hoch waren dieses Jahr und der war der, also ganz klare 1-0-1 für uns in Rookie Drafts und ist auch sehr früh in Startups gegangen und glaube ich auch zu Recht. Breece Hall, Running Back bei den Jets. Da sieht es jetzt so aus, dass Michael Carter war der Starter bei den Jets für die Preseason. Während die Starter drauf waren, hatten sie, glaube ich, so 50-50 die Snaps gesplittet. Sie waren, glaube ich, nicht einmal zusammen auf dem Feld. Also es ist schon eine klare Rolle. Die spielen das jetzt nicht irgendwie mit 2 Backs auf einmal oder so. Es sieht nach einem Split-Backfield am Anfang aus. Wie viel Angst hast du davor, dass das so bleibt?
Gar keine.
Sehr gut. Kann ich nur zustimmen.
Also, was heißt
Split? Breece Hall wird das schneller übernommen.
Ja, Split Backfield ist ja relativ. Also, ich glaube.
Javonte Melvin Gordon vom letzten Jahr.
Nee. Split Backfield. Genau. Also, der Split wird vielleicht dann so 75-25 im Laufe der Saison werden. Und das ist ja, was wir wollen.
Selbst wenn es 70-30 ist, ist alles okay.
Ja.
Was so Snaps das angeht. Die Touches wird Breece Hall sehen. Die wertvollen Touches wird, glaube ich, auch Breece Hall sehen. Breece Hall ist einfach besser.
Ja.
Das muss man halt so sehen.
Ja, Michael Carter ist kein Goal-Line-Back. Michael Carter ist kein Third-Down-Back. Da war er ineffizient genug letztes Jahr.
Ja.
Ja, Change of Pace richtig. Höchstens.
Ja. Ja, und du kannst nicht alles mit einem Running-Back abreißen, das ist auch klar. Gut, dann nächster Kandidat, der fällt, auch ein Running-Back. Antonio Gibson von den Commanders. Da sehe ich jetzt viele Takes, so stark wie ihr Antonio Gibson runternehmt, value-wise. Da wird er auf einmal zum Value. Ich weiß nicht, für mich ist er ehrlich gesagt immer noch überbewertet.
Ja, ich habe es dir, glaube ich, gestern geschrieben. Ich würde aktuell keinen Second-Round-Pick mehr für Antonio Gibson bezahlen. Und dazu stehe ich auch. Und ich glaube, sein erster Snap war ein Fumble. Und ich meine, jetzt kann man sagen, okay, Preseason, bla bla bla. Aber Ron Rivera ist auch eher so ein Oldschool-Coach. Und ich glaube, sowas wird dann nicht so ganz gern gesehen. Er hat sich auch, glaube ich, nochmal dazu geäußert, dass er gesagt hat, so, dass er das ja nicht so doll fand. Oder allgemein über Antonio Gibson nicht so positiv geredet hat. Und ja, Brian Robinson hat es gut gemacht und dementsprechend McKissick ist sowieso da. Also, ja. Tja. Ich glaube,
dass Robinson der bessere Running Back ist als Antonio Gibson. Ganz einfach. Rundum.
Ja, gut, ja. Ja, Running Back sowieso, ne? Also, Antonio Gibson ist ja eigentlich...
Ja, auch Receiver halt so. Also, das ja, ist, also genau, also ich glaube halt auch im Passing Game. Aus dem Backfield raus. Ich weiß nicht, wer jetzt der bessere Slot-Receiver ist, keine Ahnung. Ja. Aber Brian Robinson war schon auch gut bei Barmer im Passing Game. Daher glaube ich, dass er da große Chancen hat. Das ist auch jemand, den ich auf jeden Fall lieber kaufe als Gibson.
Ja, ja. Spielt auch keine Rolle, weil sowieso keiner von beiden einen Pass fängt. Also mehr Kisse gab. Right. Also,
genau.
Ja. Ja. Naja, dementsprechend, genau. Also da Antonio Gibson, wir haben es ja schon häufig genug gesagt, glaube ich, verkauft den, solange ihr noch was bekommt. Ich glaube, die Zeiten haben wir jetzt auch gehabt. Also, ich glaube, jetzt ist wirklich, ja, vielleicht gibt es noch ein paar Hoffnungsvolle oder Hoffnungslose, die noch immer irgendeinen Second für ihn ausgeben, aber mehr kann es wahrscheinlich
nicht. Ja, gibt es auf jeden Fall. Gibt es auf jeden Fall. Haben wir ja auch immer wieder gesehen. Auch bei uns am Discord gibt es ja immer wieder die Kandidaten, die sagen, ich bin nicht so niedrig wie ihr bei Gibson. Natürlich, also es gibt ja auch andere Meinungen dazu. Das ist halt jetzt unsere zu Antonio Gibson. Die muss ja, muss nicht jeder teilen.
Nee, natürlich.
Aber ich meine, mir tut es immer noch einfach weh, ehrlich gesagt. Es war so verheißungsvoll, sein Rookie-Jahr und dann quasi der Start der Weg ins zweite Jahr. Ich war auch so hoch bei ihm einfach, weil es so wenig Backs gibt, die, Alter, 6'2, 2'20. Im Receiving Game eingebunden, hat er auch gut performt als Runner im ersten Jahr, Goal-Line-Back, da war ja alles eigentlich da, bis auf dieses, also McKissick, ja, aber es ist seitdem geht es irgendwie nur noch abwärts und das ist echt ein Problem.
Ja, wie gesagt, ich glaube einfach, dass Antonio Gibsons Fantasy-Karriere vorbei ist. Das ist so ein, das ist jetzt so ein Outfaden in dem Sinne. Ich sag's ja nur ungern, aber ähnlich wie bei Miles Sanders auch. Und der hat noch die bessere Opportunity, aber es ist leider so, ne? Die Kandidaten haben wir immer wieder, wo es wahrscheinlich dann nie wieder was wird.
Genau. Und dann seid nicht zu spät beim Kaufen. Er ist ein Sell Low. Das habe ich auch gelesen auf Twitter. Fand ich gut. Das ist wirklich ein Sell Low.
Ja.
Nächster Kandidat, sorry, was wolltest du nur sagen?
Ich habe irgendwo bei einem gelesen, dass der Antonio Gibson irgendwie in Runde 8 gedraftet hat oder sowas und bei Sleeper dieses jammernde Geräusch, wenn du so irgendeinen Spieler viel zu früh draftest, kam. Ja, nee, aber geil. Ja.
Herrlich. Okay, gut, der nächste Kandidat nehmen wir Mike Gesicki, der war mit den, mit ganz üblen Kandidaten sonst noch da unterwegs bei den Dolphins auf dem Platz. Und ja, ich glaube, Mike Gesickis Karriere ist auch Geschichte jetzt.
Ja, Haken dran. Ich mochte den noch nie und halt auch nicht viel von dem. Ja. Und glaube auch, dass er nicht ins neue System passt. Und ich habe keine Ahnung. Hat er eine Vertragsverlängerung bekommen? Ja, ne? Oder?
Ja, die haben ihn für 11 Millionen. Ich glaube, war das die 50 Option, glaube ich.
Okay, also der spielt ist jetzt im letzten Vertragsjahr, oder?
Genau.
Okay, ja. Ist für mich vielleicht ein Trade-Kandidat zur Trade-Deadline oder irgendwann. Oder irgendwann im Laufe
der Saison.
Könnte ich mir schon vorstellen.
Könnte sein. Dann haben wir noch jemanden, der fällt aufgrund einer Verletzung. Zach Wilson. Ich meine, Gott sei Dank ist es kein ACL geworden. Das war ja, da waren ja schon wieder... David Chow, der große Football-Doc auf Twitter, hat ja schon den Titel, hier schon wieder Artikel rausgehauen und so, dass Zach Wilson sich das Kreuzband gerissen hat. Das hat er da am Video genau gesehen und naja, es war nicht die Wahrheit.
An der Stelle nochmal kurzer Take zu Twitter-Doktoren. Glaub kein Wort. Also ich habe das schon immer so gehandhabt, dass ich da auf gar nichts vertraue oder höre und das ist hat sich auch immer wieder bestätigt. Also da könnt ihr getrost alle stumm schalten oder blockieren, weil diese Twitter Medicals, Alter, das ist der größte Schrott, den es überhaupt gibt, weil die Jungs haben meistens, vielleicht sind es gut, also sind es Mediziner, aber anhand von irgendwie Ferndiagnose ist es halt immer auch schwierig, glaube ich, zu diagnostizieren.
Ja, full agree. Also muss echt sagen, bin mal gespannt. wie es mit Michael Thomas weitergeht, aber da war ja auch der Abgesang komplett da, dass das ist irreparabel, was er gemacht hat. Wenn man das nicht sofort behandelt, dann kann das nicht wieder werden. Und deswegen fehlt ihm jetzt die Agilität auf jeden Fall. Und ich bin gespannt. Jetzt hat Lena dann auf einmal wieder Routen läuft wie früher, dann wirst du von dem Doc, der das behauptet hat, wieder nie was dazu hören. Und dann hat es das nie gegeben.
Ja. Hoffentlich sind sie dann schnell das genug mit dem Löschen.
Genau, das ist es dann immer. Gut, der nächste Kandidat eben jetzt hat, Zach Wilson. Was machen wir mit Zach Wilson? Irgendwas? Also ich meine, jetzt ist er wieder fit, wahrscheinlich sogar Week 1. Eventuell verpasst er ein, zwei Wochen, aber dann geht's weiter. Bist du concerned?
Nicht mehr oder weniger als vorher. Also ist natürlich nicht gut, aber Zach Wilson der Quarterback hatte die Fragezeichen ja vorher eh schon. Die sind dadurch jetzt nicht besser geworden, aber für mich jetzt auch nicht wirklich schlechter. Für die Receiver tut es mir ein bisschen leid, dass sie nicht langfristig mit Joe Flacco zusammenspielen dürfen. Das wäre, glaube ich, besser für alle Beteiligten, also für alle beteiligten Receiver gewesen.
Du spielst hier auf das Video von Garrett Wilson an.
Garrett Wilson,
das Statement,
hat Joe Flacco ausdrücklich nochmal gelobt, wie gut er den Ball für die Receiver fangbar wirft und so. Das war also...
Touch.
Bitte?
Mit Touch.
Ja, eben, genau. Ja. Also viel mehr passive-aggressive Kritik an Zach Wilson kannst du eigentlich nicht ausüben. Als Rookie da sowas zu sagen, also boah, das war für mich schon... Ja, war schon krass auf jeden Fall. Also das hat für mich auch schon viel ausgesagt. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, Zach Wilson, es könnte auch knapp werden, dass das nochmal was wird.
Ja, absolut. Ich meine, die Concerns sind da, das stimmt. Ich bin gespannt, ich bin da nicht so, ich nehme es ehrlich gesagt nicht so ernst. Auch die Aussage von Garrett Wilson will ich nicht zu hoch hängen.
Wird viel geredet.
Muss man mal sehen. Ja. Mal sehen. Ich glaube, dass es für die Jets Offense nicht besser ist, wenn Joe Flacco spielt, ehrlicherweise.
Ja.
Aber wir werden sehen.
Naja, war es letztes Jahr, ja. Aber was ist das Upside dann von so einer Offense? Ne? Also, das ist trotzdem keine gute Offense dann. Also, verstehe mich nicht falsch.
das ist übel. Ja. Das ist definitiv übel, ja. So. Genau. Aber unabhängig davon, genau, die Jets Offense oder Jets Passing Game muss man genauer beobachten, wie es da weitergeht oder wie es dann startet. Drei Spieler muss ich eigentlich sogar hier nehmen. Zwei habe ich aufgeschrieben, aber einen hast du gerade erwähnt, Miles Sanders, der gehört nämlich auch noch in die Kategorie. Elijah Mitchell und Cam Akers haben alle jetzt schon mit Hammy zu kämpfen. Und das nervt mich gewaltig für die jeweiligen Spieler, muss ich sagen.
Bist du dir bei Akers mit Hammy sicher? Weil ich habe
Soft
Tissue Issues gelesen. Was
ist Soft Tissue? Ja, ich dachte, das ist so Muskel.
Ja, aber das ist ja nicht dann zwingend Hemi.
Ja, okay, gut. Ich war tatsächlich der Meinung, dass ich gelesen hätte, Hemi, Soft Tissue und so, aber das kann ich auch nochmal nachgucken.
Also, das war nämlich
ein Problem. Unabhängig davon, sagen wir mal so, Wie siehst du es denn dann bei Sanders und Mitchell? Oder generell, was machst du mit Spielern, die jetzt Hammy haben?
Ist ja noch früh genug. Also wenn sie die jetzt noch, also jetzt haben sie noch die Zeit, die Spieler zu schonen und das im Prinzip mehr oder weniger ausheilen zu lassen. Deshalb ist für mich jetzt noch okay. So letzte Woche Preseason ist schon ein bisschen blöder.
Das stimmt, beim Hemi oder Soft Tissue generell ist halt immer so ein bisschen die Frage, du musst es halt ausheilen lassen, gell? Genau, wie schnell geht's? Drei Wochen sind es noch, könnte reichen. Bei den meisten, muss man sagen, wären wahrscheinlich eher 6 Wochen besser, um es komplett ausheilen zu lassen. Das geht halt einfach nicht in der NFL, es funktioniert nicht. Früher oder später haben sie es dann alle gefühlt. Aber ist natürlich einfach schlecht, weil meistens zieht es derjenige die ganze Saison mit. Gerade bei Elijah Mitchell muss man auch sagen, jetzt geht es schon wieder so los. Ja. Hat er einfach das, was es braucht, um ein NFL-Running-Back zu sein? So sage ich mal vom Körper her, bin ich schon sehr concerned. Ich glaube nicht, dass ich ihn irgendwo habe. Von dem her bin ich relativ entspannt, was das angeht. Aber für alle, die ihn haben, ich wäre sehr, sehr vorsichtig und würde versuchen, ihn irgendwo unterzubringen.
Ja, das Problem ist bei Mitchell, du bekommst halt nichts für ihn. Also oftmals.
Ja, ja. Ja, stimmt natürlich. Ist natürlich schwierig. Aber 23 Second.
Ja.
Kann halt gut drin sein.
Ja, ja, in der richtigen Liga auf jeden
Fall. Und das mal so als, ja. wenn du das mal so als Basis nimmst, ein First, klar, das wird sehr schwer. Ja, aber ja, also es, ja, nicht irgendwie, es ist einfach, geht schon wieder schlecht los. Naja.
Ja.
Einen Spieler müssen wir noch irgendwo einordnen. Malik Willis hatte sein Preseason-Debüt. Kann man sowohl bei den Fallern als auch bei den Risern reinschreiben. Natürlich krasse Athletik und krasse Runs gezeigt. Und ist gut zu Fuß, der Mann. Und hat einen riesen Arm. Auch das hat man gesehen. Ja, kann er Quarterback sein in der NFL?
Vielleicht, aber nicht in Tennessee in dieser Saison.
Das stimmt.
So viel, also dazu hatte ich auch im Discord, oder hatten wir gleich beide auch im Discord was geschrieben. Letztlich, Tannehill ist ein guter NFL-Quarterback und solange der sich nicht völlig daneben benimmt, wird der Starter sein. Und also wenn Tennessee natürlich auch da wieder dieses Washington-Szenario, wenn der wirklich, wenn die völlig einbrechen, dann kann man sich vielleicht gegen Saisonende mal vorstellen. Aber ansonsten wird Tannehill der Starter sein. Da bin ich fest von überzeugt.
Gehe ich komplett mit. Weißt du, was ich wieder so geil fand? Es war mir gar nicht so bewusst und ich habe es jetzt wieder gesehen. Ist ja irgendeiner auch irgendwo den Schnipsel gesehen. Ryan Tannehill hatte in seiner Freshman-Saison bei Texas A&M 844 Receiving Yards.
Ja, ja,
der war Receiver, auf Receiver,
ja, das ist echt witzig.
Alter Schwede, also das ist ja 844 Receiving Yards, Mann, das ist krass viel. Das ist krass viel als Freshman. Der Typ war ein Biest.
Ja, ich meine, er ist ja auch völlig, also seine Mobilität ist ja auch underrated eigentlich. Der ist ja schon ein mobiler Quarterback, also das wird auch häufig etwas unterschätzt.
Texas A&M hat für 3000 Yards gepasst. Der hat 25% Market Share, über 25% Market Share, ist Freshman aufgelegt, Alter.
Möchtest du ihn?
Pants off, Alter.
Ja, gut.
Hätten wir in 2008 und 2009 Devi gespielt, ich sag's dir, der wäre ganz früh vom Board gegangen als Wide Receiver.
Na gut.
So ist es. Gut. Ja, Malik Willis, ich würde auch im Moment einfach sagen, wenn ihr ihn gedraftet habt, haltet ihn. Nicht jetzt überreagieren, negativ oder positiv. Einfach abwarten. Das ist, ihr habt da in was Längeres, in Langfristigeres investiert,
ja,
höchstwahrscheinlich.
Prädestinierter Taxi-Spot-Kandidat.
Ja,
ne? Set and forget, da werdet ihr ihn wahrscheinlich, genau. Außer Tannehill verletzt sich natürlich auch ein Ding. Ne?
Aber klar, sonst, ja, nee. Ja, ja. Genau, gut. So, das zu den Risern und Fallern aus Preseason Woche 1 und den Training Camps, was wir jetzt so seit der letzten Woche mitgenommen haben. Lass uns rübergehen. Wir haben noch einige Hörer-Trades zu besprechen und da geht's los mit dem ersten von Alligatormilch. Er sagt, hallo Jungs, mal wieder ein kleiner Trade, bei dem mich euer Feedback interessieren würde. 12 Teams, Superflex, Tight End Premium. Ja, recht normale, also ist mit 10 Startern das Ganze. Ich sehe mich in dieser Liga voll im Win-Now-Modus und nun zu meinem Trade. Ich gebe ab TJ Hockenson und bekomme zurück Daniel Jones und einen Second 2023, den ich wieder einsetzen will, um an einen weiteren Wide Receiver zu kommen. Ich kann mir in diesem Jahr auch einfach gut vorstellen, dass Jones in dem einen oder anderen Spiel richtig Punkte aufs Board bringt durch seine eigene Möglichkeit zu laufen und das hohe Risiko bei tiefen Pässen. Alles Tools, die Josh Allen auch genauso mitgebracht hat. Damit will ich nicht sagen, Jones ist Allen, aber ein Potenzial sehe ich hier durchaus. Gut. Wie siehst du das? Wie siehst du den Deal hier von Alligator Milch?
Ja, also Hockenson, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, ist für uns ja auch eher ein Sell. Er hat hier noch Freiermuth und Dawson Knox auf Tight End, also durchaus solide Kandidaten, denen ich ähnliche Leistungen wie Hockenson auch zutraue, gerade Knox. Und dementsprechend finde ich es okay, ihn abzugeben. Ja, Daniel Jones hier als seinen dritten Quarterback, so zum Streamen mal, hat durchaus ein gewisses Upside. Und 23 Second, ja, ob er ihn dann weiter tradet, klar. Also hätte ich schon gemacht. Ich finde, Hockenson für einen 23 Second ist ein fairer Deal. Und dann natürlich noch Jones on top zu bekommen, ist schon gut.
Ja, Stimme ich zu. Vielleicht kannst du ja auch aus hier, du hast noch Matty Ice, Jimmy G, jetzt Daniel Jones, vielleicht kannst du ja mit irgendwie Draftkapital dazu noch einen besseren Quarterback bekommen für die Superflex-Position. Und steht dem Ganzen auch nichts im Wege. Und ja, ein bisschen die Wide Receiver-Position aufwerten oder ein bisschen mit Tiefe füllen, glaube ich, würde nicht schaden. Da haben wir ja den ein oder anderen Kandidaten auch in der letzten Folge genannt. Der nächste Deal, den wir haben, der kommt von Ulle und er sagt, bin mal gespannt, was ihr zu meinem Trade in einer 16-Team-PPR-1-QB-Liga sagt. Das sind normale PPR-Settings und wir haben hier, warte, 5, 6, 8 Starter, 8 Starter, 16er Liga. Das ist jetzt auch nicht so allzu kurz, also relativ tiefe Roster. Er gibt hier ab Cooper Kupp und bekommt Darren Waller, George Pickens und einen 23 First. Ah, ich muss starten. Richtig, richtig. Ich habe es schon wieder ganz vergessen. Ja, also Pickens, 23 First und Darren Waller für Cooper Kupp ist auf jeden Fall ein fairer Deal. Er sagt noch dazu, der 23 First wird eher late sein. Das heißt, das ist ja für uns eher, wenn wir so in 12er Ligen denken, Early Second vielleicht oder ein Late First. Ja, gut, damit muss man leben. Kommen aber wirklich so viele gute Skill-Position-Player rein, dass trotz One-QB-Liga der auf jeden Fall wertvoll ist. Waller, gut, es ist kein Teil in Premium, zumindest ist es nicht erwähnt. Verstärkt auf jeden Fall die Tight-End-Position mit Darren Waller deutlich. Ich glaube, value-wise auf jeden Fall gewonnen, ob du dann jetzt halt quasi vorne mitspielen kannst. Also er hat einen Titel gewonnen im letzten Jahr, unter anderem durch Cooper Kupp. Kann natürlich sein, dass damit jetzt ein bisschen das Fenster für 22 verschenkst. Auf der anderen Seite kann man ja wiederum noch was machen. Also wenn du jetzt den 23 First nochmal für was ausgibst, was produziert, kann das auf einmal sogar ein Upgrade sein fürs Team. Mit Waller dabei.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Waller in der 16er Liga ist natürlich auch schwer. Also da sind ja diese Elite-Talents gerade noch mal ein bisschen mehr wert, weil das ja relativ schwer ist, einen zu bekommen überhaupt, weil du eben 16 Teams hast, die einen Talent aufstellen müssen und auch vor allen Dingen guten. Und ja, ich glaube, für dieses Paket Pickens und 23 First, wenn du Contender sein willst, bekommst du schon auch noch einen vernünftigen Spieler zurück. Dementsprechend, also für mich ist das auch gerade diese drei Spieler hier zu bekommen, ist für mich schon auch was wert und dementsprechend, ja, finde ich, ist ein guter Deal auf jeden Fall. Und Kupp als 29-Jährigen zu verkaufen, da muss man halt die Entscheidung treffen. Ne? Nämlich, verkaufe ich ihn jetzt, nehme ich das Value mit oder ja, behalte ich ihn und reite ihn wahrscheinlich, spielt wahrscheinlich trotzdem eine Top 10 Wide Receiver Saison, nächste Saison und aber dann wird er halt 30 und dann werde ich ihn halt nicht mehr den Value bekommen, den ich jetzt bekomme. Ja. Das muss man, die Entscheidung muss man treffen. Er hat die jetzt so getroffen und finde ich durchaus legitim, das so zu machen.
Ja. Fully agree. Der nächste Deal kommt nochmal von Alligatormilch. Er sagt, ich habe direkt noch einen Trade in der vorher angesprochenen Liga bekommen. Er gibt ab Brian Robinson und bekommt zurück einen 24 Second Round Pick und dazu noch Noah Gray, der auch super aussah auf dem ein oder anderen Training Camp Video.
Ja, also es ist hier ein 24 Second gegen Brian Robinson. Also seien wir ganz ehrlich, ich weiß es nicht, also das war ja die Liga von oben hier, da ist zwar Teil in Premium, aber 12 Teams.
Ja, und das ist also wirklich also ganz weit weg
Noah von Gray, Fantasy-Relevanz. Noah Gray, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Bench-Spots sie da haben, aber Noah Gray ist eigentlich für mich ein Waiver-Wire-Spieler. Also das ist kein Spieler, den ich roster.
Ja.
So. Und
sehe ich auch so.
Dementsprechend, also ja, Brian Robinson, den du mutmaßlich irgendwo an 2.10 oder 2.12 oder sowas gepickt hast im Rookie-Draft, wenn es jetzt kein Startup war, und dann für einen 24 Second zu verkaufen, ist für mich eigentlich ein ja, neutraler Move. Es gibt dir aber zumindest mit dem Pick ein bisschen mehr Flexibilität, noch was anderes zu kaufen und nimmt halt keinen, also der 24 Second nimmt keinen Roster-Spot ein. Wenn du Noah Gray cuttest, hast du hier auch noch einen Roster-Spot gut gemacht.
Und der 24 Second wird keinen Wert verlieren. Brian Robinson kann natürlich an Wert gewinnen, kann aber auch komplett ausfaden. Und dann hast du zumindest den Value gesichert hier. Ich glaube, es ist ein neutraler Deal für mich auch. Ich weiß nicht, ich würde ihn auch nicht in jeder Liga unbedingt machen, nee, wenn er mir angeboten wird für Brian Robinson. Auf der anderen Seite würde ich aber, das weiß ich auch auf jeden Fall, ich würde kein 24 Second für Brian Robinson im Moment bezahlen. Also, also selbst möchte ich meine Flexibilität behalten und meinen Pick immer haben. Aber das ist ja ein zusätzlicher Preis, den man zahlt, wenn man den eigenen Pick wegtradet. Nicht unbedingt einer, den man bekommt, wenn man den Pick von jemand anders hält. Daher ist in Ordnung, kann man machen. Glaube ich, alles in allem schon ganz gut. Der nächste, den wir haben, kommt von Senior Messi. Er sagt, hier mein Deal, 12er, also eine 12 Team Dynasty Half PPA. Da ist noch IDP dabei. Es ist keine Superflex-Liga. Das ist wichtig. Es ist ja auch kein besonders, also es ist gar kein tiefes offensives Roster. Es sind also ein Quarterback, ein Running Back, zwei Wide Receiver, ein Tight End, eine komplette Flex und dann eine und dann zwei Receiver Flex. Also was sind das jetzt insgesamt?
Sieben
Skill Position Player. Plus ein Achter als Quarterback quasi. Also das ist wirklich keine tiefe Liga mit und das in einer 12er. Und dann halt noch, gut, dann kommen noch IDP-Spieler dazu. Da werden auch 8 aufgestellt. Ein Kicker ist auch noch dabei. Gut, den würde ich jetzt mal ganz ignorieren. Er sagt halt, er hat hier auch Elijah Moore abgegeben, um unter anderem den 23 First wieder reinzuholen. Was hat er gemacht? Er bekommt hier T. Higgins, Romeo Dubs, Isaiah Pacheco und den 23 First und abgegeben hat er Tom Brady, CEH, Elijah Moore und Jalen Tolbert. Ich hätte mir eigentlich die ganze Vorrede sparen können, merke ich gerade. Es ist so einseitig, der Deal. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie die Roster genau aussehen, oder? Außer, dass es kein Superflex ist.
Ja. Also im Prinzip kann man hier sagen, also bin ich dran oder du?
Weiß gar nicht. Ja, ich bin, glaube ich, dran. Also T. Higgins ist mehr wert als Elijah Moore, 23 First ist mehr wert als der ganze Rest und kriegst Dubs und Pacheco obendrauf for free.
Ja, genau. Ja, so. Also, ja.
No brainer. Gut, ich glaube, also da braucht man nicht viel analysieren. Senior Messi, da weißt du, glaube ich, selber, dass das ein Home Run war, oder?
Die Mitspieler sind offensichtlich so schlecht wie die Settings.
Ja, fair. Hoffentlich, wahrscheinlich ist das aber leider eine Free-Liga. Würde ich fast tippen. Ja, das ist dann natürlich bitter.
Gut. Ja, wie gesagt, fix your settings kann man da an der Stelle nur sagen, aber wenn ihr Spaß habt, ist es auch natürlich gut. Wir wollen hier niemandem vorschreiben, wie er spielen soll.
Absolut. Und wenn man auch mal Spaß dran hat, solche Deals hinzubekommen, kann man auch mal so eine Liga spielen, würde ich mal sagen. Das ist alles okay. Der nächste Deal, der kommt von Dumbway und er sagt, nach langem Hin und Her habe ich und Nejinu es geschafft, ein zweiter Hörer von uns.
Wenn ich dich unterbreche, das klingt wie eine Kindersendung irgendwie. Irgendwie wie ein Anime oder sowas.
Nejinu, defend yourself, woher kommt der Name? Jetzt müssen wir wieder hier. Oder es ist Neymar, der unseren Podcast hört, weißt du?
Ja, okay.
Nachdem du hast ja eigentlich immer die guten Theorien. Ja. Du hast ja schon Yannick identifiziert damals.
Ja, aber das hier, wie gesagt, also ich würde jetzt irgendwie auf irgendwas, vielleicht Anime tippen oder irgendwie sowas in die Richtung tippen, beziehungsweise irgendwie was, das klingt für mich irgendwie japanisch oder sowas in die Richtung, würde ich jetzt. Also, Nejinu, hilf uns da auf jeden Fall mal auf die Sprünge, wo das herkommt, der Name.
Meine beste Theorie wäre, dass es eine Abkürzung ist für Neymar in Oberösterreich. Oder so.
Ja, okay, wow. Das wird sein.
Weiter komme ich auch nicht.
Ich denke, du hast recht. Du hast ins Schwarze getroffen.
Es ist der oberösterreichische Neymar, der hier schreibt. Ja. Gut, das ist ja auch nur der Trade-Partner. Wir sollten uns mehr auf den Deal fokussieren. Dumbway bekommt hier Für sein Team Christian McCaffrey und hat abgegeben Ryan Tannehill, einen 24 First und 23 Third. Es ist eben, also ich habe die Settings noch nicht vorgelesen, sorry. 12er Liga, Superflex, PPR Tight End Premium mit 6 Point per Passing Touchdown. Ja, Phil, jetzt darfst du wieder starten.
So. Ja, also ich finde, das ein bisschen wenig für CMC ist. Also 24er First, okay. Aber, und auch ein Ryan Tannehill als Rebuilder, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Also wenn man CMC hat und ihn abgeben will, würde ich auf jeden Fall in der ganzen Liga mal anfragen. So, wenn ich jetzt alle abgeklappert habe und bekomme keinen besseren Deal hin, dann, ja, dann kann man den vielleicht so als Notnagel machen. Ist für mich aber jetzt kein Top-Deal, um CMC abzugeben.
Was mich wundert, wenn du keinen besseren Deal für CMC bekommst, dann traut sich ja irgendwie keiner in Winnow zu gehen, dann müssten ja die Winnow Assets allgemein billig sein. Und du hast schon CMC im Team, du hast ein paar junge Spieler im Team, dann versuch doch eher günstig in Winnow zu kommen.
Ja gut, ist halt die Frage, wie viel Kapital da ist, ne? Ob man das machen kann. Nicht. Ja, wie gesagt, ja. Aber CMC, ich hätte ihn sonst im Zweifel halt noch bis Woche 1 gehalten. Und dann, wenn CMC auf dem Platz steht, dann liefert er halt auch ab. Klar, das Risiko, dass er sich verletzen könnte in der Zwischenzeit, ist natürlich da. Aber spätestens, wenn CMC 30 Punkte in Woche 1 auflegt, wirst du ihn auf jeden Fall für mehr los. Ne? Da ist für mich so ein bisschen, wenn er in der Liga nicht beliebt ist, dann muss man halt den sauren Apfel beißen. Und selbst wenn er sich in der Zwischenzeit verletzt, kann ich ihn wahrscheinlich immer noch für einen 24 First traden. So.
Und Dumbway hätte ich vor allem nicht so rausgelassen, weil der hat auf Quarterback Herbert, Prescott und Watson, schreibt es hier auch noch mit dazu. Das sind doch die Targets, die ich dann sage, wenn du CMC haben willst, dann bezahlst du mir hier irgendwie einen von den dreien und wir finden value-wise irgendwie eine Brücke. Ja. Dann hast du noch, du hast weiter zwei Elite-Quarterbacks, hast weiter deinen Tannehill als dritten Quarterback für die Bye-Weeks, aber ich habe meinen Quarterback-Spot besetzt und da dein 24 First, den kannst du stecken.
Ja, und gerade Watson, natürlich hier das prädestinierte Target, da wo ich ihn nicht einsetzen, sowieso macht er keine Punkte, also das wäre jetzt hier für mich eher ein Ziel gewesen, was ich auch mit Cam McCaffrey getargetet hätte. Natürlich immer die Frage, wenn Dumbwayne dann nicht abgeben will, ne? Das ist halt...
Ja, Nijinu war hier, glaube ich, einfach nicht hartnäckig genug.
Ja.
Am Ende musst du dann sagen, komm, ganz ehrlich, du willst doch CMC genauso haben, wie ich Watson haben will. Also jetzt hab einen Arsch in der Hose, du willst Contender sein, dann kauf ihn ab, weil CMC einfach der wertvollste Fantasy-Spieler ist, wenn er fit ist.
Gibt es keinen Vergleich. Redraft-mäßig auf jeden Fall.
Genau.
Und an der Stelle Redraft 101 für dich.
CMC.
Ja. Das ist wirklich ein spannender Punkt.
Also für mich nicht mal echt, das nicht mal. Also wenn dann. Nee, ist nicht knapp. Ja. Weil Cup wäre der einzige, den ich alternativ noch nehmen würde. Irgendwie so, um zu hoffen, aber da wäre ich viel weniger überzeugt, dass er, wenn er fit ist, quasi wieder die Nummer 1 auf seiner Position ist. Und bei CMC, wenn er fit ist, dann bin ich so sicher, wie es halt in Sachen Sicherheit nur sein kann.
Ja, das ist schon richtig. Ja, nee, gut, wie gesagt, dann haben wir das ja auch.
Genau, dann nächster Deal kommt von Swiss Guy. Ein höherer Trade zum Analysieren. Das ist eine 8er Liga mit einem Quarterback. Ah, zwei Superflex-Spots und zwei Tight-End-Spots. Das ist auch mal ganz interessant. Wenn man nur 8 Leute zusammenbringt, dann wenigstens solche Settings spielen, um daraus Needs zu generieren. Gar nicht blöd. Swiss Guy bekommt hier einen 24 First und 23 Third. Abgeben tut er Michael Thomas, Brian Robinson und Isaiah Pacheco. Der Deal war vorher schon ausgehandelt, Isaiah Pacheco und der 23 Third kamen am Ende dann mit rein, als da der Hype kam. Ich glaube, alles in allem ein runder Deal. Thomas und Robinson 24 First zusammen. Kann natürlich sein, dass du dich im Nachhinein ärgern wirst, dass du da für das Paket, sagen wir mal, in Woche 8 mehr kriegst. Aber es kann halt auch sein, Michael Thomas ist eine Verletzung davon entfernt, komplett im Arsch zu sein, value-wise. Wenn du nicht gewinnen kannst, nimm den Value jetzt mit, den du hast. Finde ich gar nicht doof. Brian Robinson, wie gesagt, ich mag ihn, aber auch nicht zu jedem Preis. Der First ist schon, das Minimum, was ich für die beiden auf jeden Fall haben will im Moment. Ein 23 First wäre mir deutlich lieber als ein 24 First, muss man auch noch sagen. Die Draft Class sieht jetzt nicht so bombig aus im Moment, aber ist natürlich auch noch weit weg. Und von dem her, ja, ist okay, aber ist kein Home Run.
Ja, ich hätte hier, glaube ich, schon. Also, das ist ja, man muss ja sagen, in der 8. Liga wäre mir auf jeden Fall ein Top-8-Pick.
Oh, ja, also, ja, richtig. Das stimmt. Oh, ja, stimmt. Vor allem ist dann natürlich auch, dass da Thomas und Robinson mal wirklich relevant sind.
Ja, auch nicht so einfach. Man weiß jetzt nicht, wie viele Starter. Also, wäre schon gut, wenn es mindestens 12 Starter auf Running Back und Wide Receiver wären. Also, wirklich ja. Da. Aber, ja, und auch der 23 Third ist halt ein Late Second, ne, in der 12er Liga.
Ja, das ja. Muss man ja, ja, hier ja, nicht ja. Vergessen. Das habe ich jetzt echt. Ja, ja, absolut. Gebe ich dir recht.
Deshalb, also wäre ich schon bei den Picks hier.
Same. Jetzt muss ich sagen, da hast du mich nochmal drauf aufmerksam gemacht. Ich habe gar nicht mit dieser 8er Liga-Brille drauf geschaut. Und dann muss man sagen, ist es schon ein Home Run. Also, wenn das nicht irgendwie, wie du sagst, so super, super, super tief ist bei den Startern, klar, das mit den zwei Superflex und zwei Titan-Spots lässt zwar drauf schließen, aber wie viel es dann bei Wide Receiver und Running Back wirklich sind, muss man mal sehen. Ja. Guter Deal, Swiss Guy. Ich muss alles zurücknehmen. Was ist das denn hier für ein Deal? Da bist du ja involviert. Das ist ja geil. Hast du den hier reingepostet oder was?
Ja, den habe ich reingepostet.
Ja, weil nicht schlecht. Da hast du einen Hörer-Trade eingereicht.
Nein. Ivan Sorensen wollte, dass wir den analysieren. Okay,
dass wir den besprechen.
Genau, der war ja
alles klar. In
der gemeinsamen Liga auch noch von uns. Also.
Ja, stimmt, richtig, richtig. Ich kann mich erinnern, jetzt, wo ich es sehe. Du hast Ivan Sorensen seinen 23 First, deinen 23 First, denke ich mal, gegeben, ja. Dazu noch George Pickens, das kommt auch nicht oft vor. Okay. Romeo Dubs, Hassan Haskins und 24 Third, so als Shots dazu. Bekommen hast du dafür CeeDee Lamb und Aaron Jones. Ja, dann bringe ich erstmal meine ungefilterte Meinung rein, bevor ich das Defend Yourself starte oder bevor du es starten darfst. Ich denke, ich bin kein großer George Pickens-Fan und kein großer CeeDee Lamb-Fan. Von dem her ist das value-wise für mich bei beiden völlig okay. Also ich denke, das passt. Einfach, wenn ich jetzt so ein bisschen sage, 23 First, CeeDee Lamb, George Pickens, Aaron Jones, da finde ich halt jeweils einmal CeeDee Lamb mehr wert. Auf der anderen Seite ist Aaron Jones, ist George Pickens vielleicht den Ticken mehr wert als Aaron Jones. Ist alles in allem okay. Ivan Sorensen bekommt hier einfach deutlich mehr Shots und hat natürlich viel, viel mehr Upside, was den Value-Gewinn angeht. Du hast zwei absolute Producer für dieses Jahr. Hast da eh schon ein starkes Team zusammengebaut im Startup. Von dem her, glaube ich, ist das ein Win-Win-Deal für euch beide. Und das bisschen, was du hier vielleicht an Value verlierst, das Ganze, glaube ich, sehr, sehr gut verschmerzen, ist ein relativ günstiger Win-Now-Trade, wo du sogar noch einen sehr jungen Wide Receiver mit dazu bekommst.
Ja, genau. Also ich, um kurz ein bisschen Hintergrund dazu erzählen, ich war in der Liga einfach auf der Suche nach Wide-Receiver-Hilfe und ich konnte es mir halt leisten, da auch für ein bisschen mehr auszugeben, also nicht die alten Knacker zu holen, sondern wirklich für einen zu traden, der auch vielleicht dann noch mit in ein Rebuild gehen kann oder mir über mehrere Jahre eben dann auch Leistung bringen kann. Und dann habe ich natürlich alle angefragt. Lamb und Jefferson waren halt nicht zu bezahlen in der Liga.
Chase und Jefferson. Bitte? Ja, Chase und Jefferson, denke ich mal. Also, du hast Lamb und Jefferson.
Achso, nee, genau, ja, richtig. Chase und Jefferson waren nicht zu bezahlen. Mhm. Dementsprechend bin ich dann bei Lamb gelandet und die jungen Spieler, von denen ich auch fast von allen viel halte. Ne, die ich hier abgebe, ist einfach dem Win-Now dann geschuldet und Aaron Jones hat dann auch, glaube ich, für beide Seiten, Ivan wird eher so in den Rebuild, Retool gehen und weil da das Roster auch, glaube ich, nicht tief genug ist und dementsprechend, ja, denke ich auch, es hat einfach für beide Sinn ergeben und Ich hab den Deal jetzt im Nachgang, witzigerweise heute in Vorbereitung auf die Folge, auch nochmal bei Keep Trade Cut eingegeben. Und also das habe ich vorher nicht gemacht. Ne? Also einfach, der war für mich einfach komplett. Und der ist genau even. Also ja. Das ist wirklich krass, okay. Ja, schon relativ cool. Natürlich, weil mir in der Liga dann per PN einer hat mir zum Deal des Jahres gratuliert und also der eine oder andere hat mich dann schon als eher als Sieger gesehen. Da, ja, naja, habe ich gedacht.
Wer hat das, sag mir bitte, wer das war, weil der scheint WinNow Assets hoch zu ranken. Der wird mir bestimmt Saquon Barkley abkaufen wollen.
Ja,
das. Also da möchte ich dann nichts sehen. Da musst du gleich der 23 First kann da fliegen und gleich noch was, ein bisschen was dazulegen. Ja, das ist gar kein Problem.
Musst du selber Detektivarbeit machen. Wie gesagt, auf jeden Fall so ne, ist es interessant, wie unterschiedlich das gesehen wird. Wie du auch schon richtig gesagt, mich würde es auch nicht wundern, wenn in einem Jahr der Deal absolut zu meinen Ungunsten verlaufen ist. Ne? Das heißt, also. Wie gesagt, aber das ist mir wert, wenn ich dann die Championship nach Hause bringe, gerade in der Liga.
Genau.
Wäre es mir auf jeden Fall wert.
Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, gut zusammengefasst. Passt. Dann haben wir noch zwei Deals vom guten Bruno. Der hat hier für einmal im ersten, ist aus der gleichen Liga. Ganz normale Settings, sage ich mal, Superflex und so weiter. Traded für Allen Robinson, gibt ab Christian Kirk und den 23 Third. Ich bin relativ sicher, dass du Allen Robinson lieber hast in der Seite, also in dem Deal.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. da gibt es gar keine große Analyse.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Christian Kirk ist nicht besonders hoch bei dir
an dem nach wie vor. Ich glaube, Allen Robinson kann auf jeden Fall eine Wide Receiver 2 Saison spielen und Christian Kirk. Vielleicht eine Wide Receiver 3 Saison, wenn es gut läuft und er die 1 in Jacksonville ist.
Plötzlich wird er.
Bezweifle ich aber auch noch. Und gerade die Konstanz wird auch da ein Riesenunterschied sein zwischen den beiden Spielern. Und ein 23 Third, ja, ist nett, aber.
Also wichtig ist ein Pipeline, ist eine Pipeline-Liga. Das heißt, die First sind natürlich wieder Pipeline-Recht.
Ja.
Alles andere rutscht so ein bisschen auf. Man muss noch sagen, das ist wichtiger für den zweiten Deal, den wir gleich machen, aber der 23 Third, natürlich muss man auch sagen, die ersten 12 Picks, wenn dann Pipeline sind, gehen natürlich sehr viele First- und Second-Round-Values auch über die Ladentheke. Das heißt, der Third wird jetzt auch nicht plötzlich ein Second.
Nee, das ist, also Third bleibt in so einer Liga ja Third. Also in der Regel werden in den Pipeline-Rides die Top 8 Spieler oder so abgeschöpft, die bei den Top-Colleges sind und dann sind die Early Seconds nochmal ein bisschen mehr wert als ein reeller Second, weil da teilweise dann halt noch First-Round-Picks sind, so die ersten 5 Picks vielleicht und danach wird es halt ist es dann auch ein normaler Late-Second in der Regel.
Genau, man muss ja sagen, wenn du jetzt ein College hast, das in dem Jahr dann wirklich gar niemanden Interessanten rausbringt, dann tradest du halt dein Pipeline-Ride. Und dann tradest du dein Pipeline-Ride zu jemandem, der halt doch Alabama hat oder Ohio State oder so. Der bezahlt ja auch einen ordentlichen Preis dafür, dass er sich dann einen zweiten noch vergleichsweise günstig holen kann. Von dem her, dann rutscht das nicht so sehr nach. Der zweite Deal aber, der hier kommt, da ist es dann vielleicht ein bisschen spannender. Bruno tradet für DeAndre Swift, bekommt da noch einen 24 Third dazu und gibt ab Travis Etienne und den 23 Second. Ich glaube, also Swift habe ich auf jeden Fall schon ein Stück über Travis Etienne. Das haben wir auch in unserer Ranking-Folge besprochen. Für mich ist DeAndre Swift nach wie vor Top 3 Dynasty Running Back. Und Travis Etienne muss es auf jeden Fall erstmal zeigen. Der ist nicht von der gleichen Qualität, der hat nicht die gleiche Qualität wie Swift im Receiving Game. Kann aber trotzdem sein, dass er gute Stats auflegt natürlich. Du bezahlst jetzt klar den 23 Second, aber wir haben schon darüber gesprochen, dass wir das auch nicht überbewerten, das Nachrutschen der Pipeline Rides. Und wenn du oben schon für A-Rob tradest, unten dann für Swift. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sein 23 Second dann der 201 wird.
Nee, das sicherlich nicht. Also ich habe das Roster, haben wir auch gesehen. Das ist schon ein gutes Roster, das ist jetzt kein Juggernaut, aber ist schon ein gutes Roster auf jeden Fall, wo es auf jeden Fall für die Playoffs auch reichen sollte. Und dementsprechend, verstehe ich schon den Deal, ist für mich okay, und er wendet jetzt hier auch nicht, wer weiß was auf, also dementsprechend.
Ja,
ist okay, kann man machen.
Ich muss mir direkt mal Devi Rankings anschauen, wirklich mit dem Fokus auf die Schule, weil klar, 23 First, ich weiß, natürlich werden zum Beispiel ein Sean Tucker wird nicht übers Pipeline Ride gepickt, Quentin Johnston wird nicht übers Pipeline Ride gepickt. Ja. Ich weiß nicht, wie viele wir am Ende wirklich haben, die nicht über die Pipeline schon gehen oder wo es auch nicht über einen Trade möglich ist, die in der ersten Runde dann zu holen.
Ja, also wir werden die Quarterbacks, die eventuell gut werden, so Van Dijk und Levis zum Beispiel, Richardson vielleicht nicht. Da könnten es einige werden, habe ich so, je nachdem, wer dann wirklich auch gut sein wird. Ansonsten, es ist halt, haben wir eigentlich fast nur von den, Ole Miss ist immer die Frage, ob es als Pipeline vergeben ist. Auburn wahrscheinlich nicht, Tank Bigsby. Carolina ist die Frage, halt in der North Carolina ist in der Regel schon vergeben, ne? Notre Dame, Meyer. Also die 23er Klasse, da sind schon viele von guten Schulen noch dabei, ne?
Absolut, absolut. Ja. Also Alabama, Ohio State, LSU,
USC, Texas.
USC, genau, Texas. Da hast du dann doch einfach wieder die Topstars her. Und dementsprechend wird dann schon was gehen und dann so der Monster-Value schwierig zu holen, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich schon.
Quentin Johnston,
der
wird der Mann
sein. Andererseits muss man,
und Sean Tucker.
Muss man sagen, natürlich diejenigen, die diese, ich sag mal, One-Year-Wonder sind, also diese Under-the-Radar-Stars, die auftauchen, sind in der Regel von kleineren Schulen. Also dementsprechend,
James Williams. Pickett können wir zählen lassen beim letzten Mal. Jameson Williams weniger, Joe Burrow damals leider auch weniger. Muss man mal beobachten. Wir werden sehen, was da kommt. Es gibt auf jeden Fall ein paar Kandidaten, die könnten für den 23 First interessant werden. Und gerade auf Quarterback. Und dann muss man mal sehen, da denke ich, da wird nicht alles im Pipeline Ride schon weggehen. Aber gut, das war es noch zum Deal von Bruno. Ich würde sagen, damit sind wir dann durch auch mit den Hörertrades und mit der heutigen Folge. Bei uns ist auch schon jeweils ganz schön dunkel geworden hier im Video. Und dann danke ich dir für deine Zeit und würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder.
So machen wir es. Hau rein, bis dann.
Super, bis dann. Ciao, ciao.